Aufnahme läuft.
Geht's los oder was?
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, können wir das noch?
Ich weiß es nicht. Kannst du es noch?
Wir werden es rausfinden.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aus dem Off mit
René Eschke
und Sean Bu. Ja, ich habe jetzt gerade mal hier reingeguckt und unsere letzte Folge war am 20. April 2023.
Oh, also noch nicht mal ein Jahr, hey.
Ja, gar nicht so schlimm, wie wir dachten. Wir haben über Mandalorian geredet, über so jede einzelne Folge. Und dann haben wir nicht mehr weitergemacht.
Und jetzt heißt es neues Jahr, neues Glück. Mit dem Ziel, tatsächlich wieder mehr zu tun. Wie viel dann passiert, wird sich zeigen.
Nicht wahr, Sean? Hoffentlich viel. Ja, ich finde ja schön, dass wir uns jetzt schon seit längerem die Regel gemacht haben, dass wir nicht mehr schneiden. Dass wir einfach drauf losreden.
Und trotzdem haben wir so abgebaut.
Ja. Nachmachen. Schade, ne? Aber hey, neues Jahr, neues Glück.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich dachte mir, wir können heute mal so ein bisschen darüber reden, was denn dieses Jahr an Filmen für uns bereithält, auf die wir uns freuen oder vielleicht freuen können. Vielleicht können wir auch noch ein bisschen über das letzte Filmjahr resümieren.
Oder brauche ich Hilfe von dir?
Gerne, sehr gerne. Ja, René, was war denn so dein Filmhighlight 2023?
Willst du mich verkohlen? Ich sagte ja gerade, da musst du mir helfen. Und du machst den This is Sparta-Move und kickst mich einfach runter.
Ja, ich dachte, wenigstens einer fällt dir ein.
Oh Gott. Everything Everywhere All at Once war aber 22, ne? Late 22.
Ja, richtig.
Schiete. Was ist denn? Was war?
Aber er hat letztes Jahr den Oscar gewonnen für den besten Film, beste Regie und viele der besten Darsteller.
Ja, aber da kann man ja jetzt direkt drüber diskutieren. Wenn du fragst nach dem Highlight des Jahres 23, muss ich ja schon was nehmen, was 23 rausgekommen
richtig,
ist.
Richtig.
Okay, also ist Everything Everywhere All at Once leider raus.
Richtig.
Okay, dann muss ich natürlich sagen, ich habe gerade schön Zeit geschindet, um Across the Spider-Verse. Natürlich. Hat ähnlich bis mehr sogar gehittet als Into the Spider-Verse für mich, auch wenn ich finde, er ist einfach nicht so rund wie Into the Spider-Verse. Ich habe nämlich vor gar nicht allzu langer Zeit Into the Spider-Verse noch einmal gesehen und war wieder mindblown, wie rund der ist. Wie perfekt. Ich habe einen einzigen Mini-Kritikpunkt und den kann ich nicht mehr ernst meinen. Und das war bei Across the Spider-Verse war ein bisschen mehr davon. Das war nicht, war alles ein bisschen zu pompös, zu schnell. Die Action war fast schon inflationär. So geil alles für sich genommen auch war. Gerade die erste Hälfte war so vollgepackt mit Stuff, dass irgendwann so eine Abstumpfung bei mir stattgefunden hat. Und das, was man da gesehen hat, hatte irgendwie wenig Einfluss auf die Charaktere und die Story. Bis natürlich dann ab der zweiten Hälfte dann wirklich die wahren Charakter-Momente losgingen. Und da fand ich, war er stärker als Into the Spider-Verse. Und natürlich wie immer, Spoiler-Alert für diesen
Spoiler-Alert.
Film.
Spoiler-Alert.
Mhm. Der Cliffhanger, ich bin traurig gewesen. So, wie ist es? Redest du jetzt über den Film auch oder machst du dein Highlight?
Ich würde direkt auf was eingehen. Ich habe da natürlich auch einige Gedanken zu gehabt. Also ich wollte erstmal eben, habe ich gedacht, als du gesagt hast, der erste Spider-Verse-Film, dachte ich, ja, das ist irgendwie so ein Ding mit ersten Teilen. Mhm. Ne, die sind rund, weil die auch einfach rund entwickelt wurden, ohne zu wissen, ob es überhaupt Fortsetzungen gibt. Ja. Ich meine, bei sowas heutzutage spekuliert man natürlich sehr drauf, aber ich muss doch an Fluch der Karibik gerade denken.
Oh, okay.
Der erste ist so unglaublich rund. Ich habe aber den zweiten und dritten tatsächlich viel häufiger gesehen und mag die auch gerne, auch wenn die auch von vielen ja kritisiert wurden. Ich finde, die haben trotzdem vieles, was mir gefällt. Und da habe ich irgendwann, nachdem ich den zweiten und dritten sehr oft gesehen hatte, schon den ersten irgendwann nochmal wieder mir angeguckt. Alles, was ich gerade erzähle, liegt weit in der Vergangenheit immer noch. Und
wir
ich war
sind
einfach.
Alt.
Ich war geflasht, wie rund. Wirklich, dieses Wort rund passte so gut auf diesen Film. Einfach rund dieser Film war. Und ja, bei Spider-Verse, Into the Spider-Verse. Fand ich auch ein super rundes Erlebnis und dahingegen fand ich eben den zweiten Teil Across the Spider-Verse zwar auch sehr, sehr toll anzugucken und zu erleben und zu fühlen, aber ich fand ihn halt einfach nicht so rund, weil er auch ähnlich wie Pirates oder Matrix damals auch, und 2 und 3, ne? Es war einfach ein halber Film. Und es war auch so konzeptioniert und so, nicht wie beim Hobbit und so zum Beispiel, dass das dann so nachträglich passiert ist, aber dadurch hatte ich halt das große Problem bei Cross the Spider-Verse, dass der Film sich sehr viel Zeit nimmt am Anfang, um überhaupt in der Geschichte loszulegen. Es gab viel Action, die das Ganze natürlich aufgepeppt hat, aber der Film war die ganze Zeit so ein Gefühl für mich, als wäre es nur so ein Stop-and-Go-Film. Immer wenn ich dachte, jetzt geht's so langsam mal vorwärts. Ah nee, jetzt hält man wieder an. Und jetzt werden andere Dinge noch nebenher erzählt. Und nebenher meine ich gar nicht so unnötig, sondern es kann dann auch mal wirklich Charakter-Tiefe sein, die dann auch viel breit erzählt wurde, die auch sehr gut war teilweise, richtig gut. Nicht nur geschrieben und gevoice-acted, sondern auch wirklich auch so von den künstlerischen Ideen dahinter sehr gut gemacht. Ja, das war so ein bisschen mein Problem. Und ich denke mal, gerade da, deswegen wird mir wahrscheinlich der nächste Film besonders gut gefallen, weil das ist dann so ein bisschen der Aufbau jetzt gewesen. Und im nächsten Film wird dann wahrscheinlich sehr viel einfach nicht nur geerntet, sondern auch einfach, dann passiert einfach nochmal mehr.
Ja, aber jetzt gerade, wo du es gesagt hast, ich kann mich irgendwie in die Writer so ein bisschen reinfühlen. Ich habe den auch vor gar nicht allzu langer Zeit noch einmal gesehen. Und auch wenn ich sage, da war viel, von dem ich gedacht habe oder denke, es sei zu viel. Ich wüsste aber jetzt im Detail auch echt nicht, was man da wegnehmen soll. Mhm. Es ist, ich spüre, wie sie alle so, boah, wir haben so viel, und es passt eigentlich auch so gut, aber darunter leidet einfach so ein bisschen das Pacing. Und ich frage mich halt immer bei sowas, ich hatte ein sehr ähnliches Gefühl bei Stranger Things, wobei da natürlich gerade in Staffel 3 spätestens, also da sind so viele Sachen irgendwie anders geworden, schief gelaufen. Was aber irgendwie auch so ein bisschen einleuchtet, weil so viel weniger Zeit allein ins Writing gesteckt werden kann, wenn auf einmal dann so ein großes Studio oder was auch immer dahinter ist und sagt, oh, hat funktioniert, jetzt liefern, liefern, liefern. Mhm. Ich will nicht wissen, wie lange die bei Stranger Things, wie lange Into the Spider-Verse vorher abgeschmeckt, ganz doll verfeinert wurde und wirklich halt wirklich literally rund geschliffen wurde. Und es fühlt sich so an, als hätte Across the Spider-Verse, hätten die es hingekriegt, wenn die nochmal so Zeit für diesen Feinschliff gehabt hätten. Mhm. Würdest du da zustimmen?
Ja, also ich würde auch sagen, dass das meiste an Problemen oft im Writing liegt und in der Zeit, die dafür zur Verfügung steht. Sehe ich auch so. Ich wüsste jetzt selber auch nicht, ich könnte auch nicht meinen Finger gerade draufhalten und sagen, das und das und das hätte ich jetzt geändert. Dafür habe ich den Film ja auch nicht präsent genug. Ich habe den auch einmal nur im Kino gesehen, da waren wir zusammen drin. Oh. Und ich wollte ihn immer nochmal sehen, habe es einfach nicht mehr ins Kino geschafft, den Film. Aber ja, und ich will mir den Film jetzt auch nicht auf Disc holen, weil ich denke mir, dann hole ich mir bald die Trilogiebox. Und ja, das ist ja eigentlich schon fast die Überleitung, aber ich will die noch nicht machen. Noch nicht komplett zumindest, aber der dritte Teil müsste doch auch dieses Jahr rauskommen.
Sogar
aber
relativ bald tatsächlich. Ich meine, es war für März angesagt und dann habe ich irgendwann gesehen, Mai verschoben, glaube ich, oder so.
Mhm. Das ist schon sehr bald, ja.
Ist aber gerade Viertelwissen,
ja, wenn ich ehrlich bin. Es ist ja im Endeffekt letztes Jahr durch den Writer's Strike einmal und dann später durch den Schauspieler-Strike auch in Hollywood hat sich ja ganz vieles verschoben. Von daher ist auch der Film, glaube ich, erstmal so auf letztes Jahr zumindest auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt jetzt ein aktuelles Datum gibt.
Oh Gott, okay. Okay, das macht mich gerade traurig. Wir reden einfach weiter.
Ja.
Oh Gott.
Also ein Film, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, den Film, den ich, glaube ich, letztes Jahr am häufigsten im Kino gesehen habe, war Guardians of the Galaxy Volume 3.
Ja, danke.
Man vergisst ihn so schnell, weil er so früh im Jahr rauskam. Im April oder sowas? Oder echt? Mai? Ja, Mai wahrscheinlich, ne? Ich weiß auch nicht mehr.
Da waren wir auch zusammen drin, oder?
Auch, unter anderem. Ich war viermal drin.
Alles klar.
Oder war ich fünfmal drin? Also, er hat mich wirklich umgehauen. Und es ist einfach. Es ist schön. Aber so James Gunn, der Regisseur, ist so einer der wenigen Regisseure unter Marvel gewesen, die so noch ein bisschen mehr ihre eigene Sprache so zur Geltung bringen konnten. Wobei ja beim ersten Guardians-Film auch noch gefühlt nur so ein bisschen James Gunn drin hatte, im zweiten dann deutlich mehr James Gunn und im dritten Teil jetzt irgendwie, okay, es ist komplett James Gunn.
Frisch mal kurz meine Erinnerung auf, was hat James Gunn noch so gemacht, wenn du sagst, da war mehr James Gunn drin, weniger James Gunn drin?
Er hat zum Beispiel eine Reihe von Pornofilmen gedreht, ohne Sex, meine ich.
Ich weiß nicht, wie ich deinen Blick gerade deuten soll.
Das gibt's auch, das hat er auch gemacht. So kleine Short-Gag-Filme, wo er mit sogar berühmten, zu der Zeit, weiß nicht, 10, 12 Jahren, berühmten Pornodarstellerinnen dann quasi so Joke mit sich selbst in den Film integriert, sehr lustig, so Clips gedreht
ja,
hat.
Ja, ne? Das war nicht da drin. Okay, weiter, was hat er noch gemacht?
Nee, was hat er gemacht? Bekannt ist Super, der Film, mit Ellen Page damals. Da geht zum einen ja so einen kompletten Nobody, der dann irgendwie sich zum Superhelden aufrafft und sagt, so, ich muss jetzt hier für das Gute einstellen und kämpfen. Und der ist recht brutal und blutig, der ist total independent und low budget. Kevin Bacon spielt, glaube ich, den Bad Guy. Liv Tyler spielt auch mit.
Okay.
Und er rekrutiert irgendwie diese Ellen Page, wo sie auch noch recht jung war, um da irgendwie mitzumachen. Und die gehen so ein bisschen auf. Es ist so ein bisschen so wie, es wurde öfter mal mit Kick-Ass verglichen. So ein bisschen wie Selbstjustiz, sehr brutal, aber halt in total, klein. Ohne richtige Action und sowas. Ne? Okay. Und aber derb, sehr verrückt. Und das ist so ein bisschen sein Ding. Slither hat er früher gemacht. Aus einem Horrorfilm, ja, auch kaum einer gesehen auf diesem Planeten, aber da geht es um so eine Invasion von so komischen Glibber-Schneckenähnlichen, Nacktschneckenähnlichen Aliens, die dann so die Menschen in die Münder von den Menschen reingehen und dann irgendwie, ja, die mutieren dann und so. Das war ganz unterhaltsam. Aber der hat halt so ein bisschen diesen wilden Stil und, weiß nicht, war ein bisschen frecher, ein bisschen edgier und so. Ich finde auch sehr, sehr virtuos irgendwie.
Was jetzt? Guardians 3?
James Gunns Stil, so Regie und der Inszenierung. Und dann aber noch, was er irgendwie in allen drei Filmen, glaube ich, finde ich, sehr gut geschafft hat, allen drei Guardians-Filmen, so Figuren zu schaffen, die einen emotional sehr, sehr berühren und die sehr gute Chemie miteinander haben auch und im Spiel. Ich finde es ganz interessant, dass auch schon seit dem ersten Teil seine Schauspieler, seine Figuren alle sehr, die haben sehr viel Power, die sind sehr wild. Ich meine, manche Charaktere haben das ja in ihrem Charakter drin, wie Drax, The Destroyer oder auch Gamora, die auch eigentlich fast nur im Schreien ist, aber auf so eine Weise, die nicht anstrengend ist, sondern so eine wilde Persönlichkeit rausbringt. Und ja, das ist anders als zum Beispiel, es gibt ja auch sehr viele Marvel-Filme, wo du dann auch das Gefühl hast, die stehen ja eigentlich eh nur vor Greenscreen und nicht mal am selben Tag, am selben Set und reden einfach so ein bisschen gelangweilt ihre Dialoge. Aber bei James Gunn sind die immer so in, die haben immer so eine, ja, die sind immer in Bewegung, die, oder zumindest sind die immer sehr laut und sehr, sehr, sehr konfrontierend. Die konfrontieren sich immer sehr, sehr viel gegeneinander und dadurch entsteht so viel an Comedy, aber auch an Konflikten und an Unterhaltungswert und Chemie und dieses irgendwie schreiten die sich, aber die lieben sich auch und so. Diese Dynamik ist da irgendwie sehr gut in allen drei Filmen.
Aber was hat dich dazu gebracht, wirklich dann 4 oder sogar 5 Mal reinzugehen? Also ich nehme an, demnach wird es auch dein Lieblingsguardian sein.
Richtig. Okay.
Also warum 5 Mal?
Ja, 5 Mal. Ich glaube, es waren doch nur 4 Mal, aber trotzdem reich. 4 Mal. Ja, warum? Also ich fand, das war einfach ein unglaublich emotionaler Film. Also der Film hat es am meisten geschafft, wirklich so auch so die Tränendrüse zu kitzeln, immer wieder bei mir. Diese ganze Geschichte, dass Rocket, ich will immer Ratchet sagen, wie Ratchet und Clank, aber es
stimmt,
ist Rocket.
Sie ist auch ein kleines, ach krass.
Es gab auch mal in irgendeinem Marvel-Film eine Anspielung darauf, wo dann in Endgame, glaube ich, sagt Iron Man zu ihm Ratchet und er sagt dann, hey, ich heiße Rocket. es ist eben mein Lieblingscharakter, also Rocket, in allen drei Filmen immer schon gewesen und gesprochen von, im Englischen ja von Bradley Cooper. Mhm. Und ich fand das so beeindruckend, vor allem im zweiten Teil, das hat mich dann zum ersten Mal so richtig gekickt emotional mit seiner Rolle, seiner Entwicklung und seinen Momenten.
In 2 schon,
Ja, also auch gerade gegen Ende, dass ich einfach dachte, wow, das ist einfach nur ein CGI-Waschbär. Nee, ich weiß nicht, was das für ein Tier ist.
Waschbär,
ja,
klar.
Doch, Raccoon. Es ist CGI, auch einfach nur eine CGI-Figur. Und die ist so echt und erzeugt so viel Emotionen.
Aber kann man heutzutage sagen, dass es überhaupt, dass es nur CG ist? Ich meine, dann könntest du ja bei Avatar das Gleiche sagen, ne? Klar, die sind sehr viel humanoider, also die Gesichter sind nahezu menschlich, aber dennoch scheinen wir, ich meine, du hast ja gerade gesagt, wir sind an einem Punkt, wo CG-Charakter genauso Emotionen übertragen können wie Live-Action-Performances.
Das stimmt. Ich denke deswegen daran, weil es gibt so 2 Richtungen der Bewegung. Weil zum Beispiel, da komme ich da zum leidigen Thema Star Wars, Es ist wirklich also so, dass man das öfter gehört hat bei den auch bei den neueren Star Wars Filmen, dass dann Regisseure gesagt haben, ganz bewusst, sie wollen weniger auf Aliens setzen, sondern wirklich mehr auf Menschen. Ne? Das ist ja auch eine Kritik, auch von mir oft gewesen. Ah, wo sind die ganzen Aliens in diesen Filmen und Serien? Weil die Menschen halt die richtigen Schauspieler sind. Die spielen halt. Und hinter so einer Plastik-Make-up oder bunten Farben, das ist, dann wird dann schnell für manche Regisseure anscheinend albern oder nicht ernst zu nehmen oder zu künstlich. Und CGI sind dann auch alle große Gegner. So ein J.J. Abrams, der hat ja auch nur dafür Werbung gemacht, hey, alles practical, wir bauen hier alles, das muss alles echt sein. Rian Johnson hat auch gesagt, ey, ich will keine CGI-Figuren im Film haben, die müssen alle Schauspieler sein. Und er musste echt überzeugt werden, dass Snoke digital erschaffen wurde. Und es hat auch gedauert, bis sie ihm das quasi gezeigt haben, so echt kann es sein. Okay, jetzt dann kann man auch mit ihm schauspielerisch so arbeiten. Und das ist so eine Bewegung, eine sehr extreme Richtung von mehreren Regisseuren. So Nolan ist ja auch in so einem Denken, nicht CGI, muss alles echt sein. Selbst die Atombomben-Explosion in Oppenheimer. Und dann gucke ich mir Guardians an und denke mir so, da läuft so ein Drax rum, so eine grüne Gamora, so ein kleiner Raccoon und ein Baum. Und ein Mensch dazwischen. Und alle geben so viel Emotion und so viel Persönlichkeit mit rüber. Und wo ich einfach denke, geil, das ist so James Gunn. In gewisser Form traut sich das einfach und sagt, es ist doch egal, ob es CGI ist oder ob das ein Schauspieler ist wie der Main Character Star-Lord. Natürlich steckt ja auch irgendwo eine Performance dahinter, aber manchmal auch nur eine Stimme. Ne? Und,
also klar, gerade für die Schauspieler selber ist, wenn die gegen den berühmten Tennisball spielen müssen, oder in dem Fall ist ja wirklich so ein kleiner CG. Also ein Mensch mit grünem Anzug ist ja wenigstens rumgelaufen, hat einen Spielpartner gegeben. Aber dennoch ist das natürlich was anderes, als wenn du einen in Kostüm Live-Action-Spielpartner hast. Also funktioniert hat es auf jeden Fall.
Ja, total. Also es ist auch eine, glaube ich, eine große Genialität von dem Regisseur, wie er das schafft, damit zu arbeiten. Und das finde ich toll. Also er sagt auch wirklich, ne, nicht, ich traue mich da gar nicht ran, ich will nur Menschen hier haben. Sondern so, das funktioniert. Und ja, die Geschichte selbst, weil dass sie im dritten Teil sich wirklich so sehr auf Rocket fokussiert hat. Seine richtige Entwicklung, seine Vergangenheit, die mir immer so gefehlt hat in den ersten zwei Teilen, wo ich dann dachte, ach, come on, warum erfahren wir denn nicht mehr über seine Vergangenheit? Ah, gut, dass sie es zurückgehalten haben für diesen dritten Teil. Und diese doppelte Ebene, dass man immer diese Vergangenheitsgeschichte erzählt mit seinen anderen Experimentfreunden. Das ist also wirklich unglaublich emotional, auch weil die teilweise ja so grotesk und gruselig aussahen und trotzdem gewinnt man die so lieb. Es hat mich echt jedes Mal aufs Neue emotional krass berührt. Und ja, ich mochte darüber hinaus auch sehr vieles von der Inszenierung, vom Look, von der Kamera. Aber es gibt diese Action-Szene in diesem Korridor am Ende, wo alle dann zusammenkommen und diese ohne Schnitt quasi, ne, nur mit Fake-Cuts und viel CGI, aber einfach solche Sachen, das macht so Spaß, wo man denkt, so, ja, wo war das eigentlich die letzten Jahre bei Marvel? Solche Moments.
So, jetzt muss ich einhaken. Du hast jetzt schon so oft gesagt, ich hab mich zurückgehalten, aber du sagst die ganze Zeit immer da so, für einen Marvel-Film. Und ich habe jetzt sage ich es auch mal on air, wir haben uns schon ein paar Mal so ein bisschen darüber, nicht in die Haare gekriegt, aber diskutiert. Ich finde, alle drei Filme sind keine Marvel-Filme. Mhm. Die spielen im Marvel-Universum, ja, und vor allen Dingen sind diese Charaktere in anderen Filmen Teil des Marvel-Universums und spielen da mit. Mhm. Aber vor allem in ihren eigenen Filmen, finde ich, ist die Handschrift so nicht Marvel, so weit weg davon, dass ich nicht sagen würde, das sind Marvel-Filme. Vor allen Dingen, ich erinnere mich gerade gar nicht so sehr an zwei, um ehrlich zu sein, aber bei eins bin ich mir ziemlich sicher, dass da kein einziger Charakter aus dem anderen, also aus dem MCU mit drin war, was ja in vielen anderen Marvel-Filmen gang und gäbe ist, dass da schön Cross-References sind. Oder ich meine, guck dir Spidey an, so, wo Tony eine ganz essentielle Rolle hatte im ersten.
Ja.
Darum, es sind keine Marvel-Filme.
Ja, das ist, du hast irgendwo recht. Also auf der einen Seite, weil die eben auch schön weit weg von der Erde spielen. Ne? Aber eben auch, weil, was ich eben meinte, dass James Gunn wirklich es geschafft durfte, irgendwie seinen Stil halt.
Genau, das meine ich ja. Ich meine gar nicht, weil die weit weg von allem sind, sondern hauptsächlich, weil es sich nicht anfühlt wie ein Marvel-Film. Der Humor, der da ist, ist nicht dieser, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, ohne irgendwie jetzt Marvel bashen zu wollen, denn in den Marvel-Filmen selber funktioniert der Humor auch gut genug. Mhm. Aber das hier ist ein anderer Humor, der sich irgendwie, der nicht, jetzt, da wechselt sich nicht andauernd ab, Serious, Action, ein Humor-Dings. Und das ist hier sehr viel homogener.
Ja.
Allein die Kamera ist so anders als in jedem Marvel-Film. Die Russos haben vielleicht ein bisschen was noch hergezaubert, aber ich meine, du hast das Highlight gerade gesagt, die Kampfszene im Gang. Okay, hat mich sehr an Kingsman erinnert, mega cool. Aber durch den ganzen Film hinweg, durch alle drei Filme hinweg, war die Kamera allein schon ein Riesenunterschied zu allen anderen Marvel-Filmen.
Ja, oder den meisten. Ja, genau. Und das ist auch eine Sache, die man merkte die Entwicklung. Also ich würde sagen, ich würde dir auch zustimmen, so zu 90%. Und dann noch sagen, dass aber der erste Guardians immer noch ein bisschen mehr Marvel-Film war. Und du merktest so ein bisschen das Korsett, in das James Gunn trotzdem so ein bisschen gequetscht wurde, wenn man sich anguckt, dass so diese Grundstory sehr nur noch 15 war. Dann rennen alle diesem Orb hinterher und dann gibt es diesen unglaublich schlechten Bad Guy, dessen Namen ich jetzt auch schon wieder vergessen habe. Man hat da ganz kurz noch Thanos gesehen, das war noch ganz nett, aber der Bad Guy war langweilig, das Ende, das ganze Finale war relativ Standard Marvel-mäßig. Und erst der zweite Film war dann so komplett wow, okay, das ist irgendwie was ganz Eigenes. Das ist wirklich wie so eine Futurama-Folge, so ganz wild. Das haben manche auch gar nicht gemocht, das ich war denen zu wild. Ja. Ja. Ne, und ich fand es gerade deswegen geil, auch Kurt Russell in der Rolle und die mit den Antennen, wie schlecht ich gerade mit Namen bin.
Mantis,
genau. Auch großartig, liebe ich auch im dritten. Also die Kombi aus diesen Figuren und im dritten finde ich halt dann auch noch, also klar, der Humor macht dann auch super Spaß und diese Art auch der Figuren, also auch die Bad Guys. Es gibt diesen goldenen Jungen. Einfach nur Spaß und ich mochte auch, ja, da haben wir auch ein bisschen diskutiert und waren uns auch anderer Meinung, nach als wir aus dem Kino gekommen sind, dass der Haupt-Bad Guy, der hatte so ein, ach, guck mal, heute ist aber was los hier, guter Schein ins Jahr, der nicht Creator, sondern der hatte irgend so einen Namen, hey, der auch in so eine Richtung ging, so ein Erschaffer irgendwie.
Ja.
Und den fand ich halt absolut großartig, weil er gar nicht so viel Tiefe brauchte, wie es in den letzten Jahren davor so oft versucht wurde, so ein Thanos nochmal zurückkehren. Der war einfach nur richtig fies, also der hat so geil gespielt, auch hier wieder, diese Power, die aus dem Schauspieler rauskommt. Das hat richtig Spaß gemacht und ja, was ich auch ganz cool fand, also es war auch ein sehr wholesome Movie, also am Ende wurde alles so schön zu einem Ende gebracht, es gab auch ein bisschen traurige Abschiede.
Oh ja.
Ne, und das war so bittersweet, aber es war auch so, jeder hat seinen Platz irgendwie in diesem Universum gefunden.
Aber hat dich das befriedigt?
Es hat mich sehr befriedigt, also so sehr, dass ich wirklich, ich liebe dieses Ende und auch diesen Song dazu. Boah, und und musst du gleich mal was zu sagen. Und um das noch kurz abzuschließen, der James Gunn hatte gesagt, als er auch fragte, worum geht's in dem Film? Was ist das Thema? Und er hat gesagt, das Thema ist Empathie. Das Miteinander, das Füreinander, für jemand anderen was machen. Auch solche Sachen wie, nicht nur zwischen Menschen, auch für Tiere halt. Ganz offensichtlich natürlich, ne, gezeigt mit den Experimenten an Rocket und Co. Da wollte ich wieder sagen.
Ratchet & Clank.
Aber auch so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass man dann in die Grube geworfen wird und diese riesigen Tentakelmonster ankommen, die bei J.J. Abrams natürlich nichts anderes als gruselige Tentakelmonster wären. Und dann aber diese schöne Verbindung, wie dann Mantis halt den Kontakt herstellt und die haben nur Angst und sowas. Und ja, es war sehr schnell, es war vielleicht auch ein bisschen, manche könnten vielleicht sagen kitschig, aber ich fand es irgendwie dann in diesem Moment auch so unerwartet und schön. Und Mantis' Abschied war auch sehr traurig von Drax, ja. Ja, also das war ein sehr emotionaler Film und wirklich technisch dann so gut gemacht und okay, ich muss doch noch eine Sache loswerden, es tut mir leid. Oder ja doch, ganz kurz noch, weil auch das ist wieder so ein Ding mit den Effekten. Wir hatten in den letzten Jahren auch wieder so eine Entwicklung von Kritik an Visual Effects. Immer mehr wurde dagegen geschimpft, wodurch natürlich auch diese Gegenbewegung, alles muss jetzt echt gemacht sein, alles muss practical sein und sowas, dann natürlich auch viel, viel, viel Befürwortung bekommen hat, weil vor allem die Marvel-Filme immer schlechter aussahen vom CGI, immer voller waren mit CGI und immer furchtbarer aussahen. Und Guardians of the Galaxy Volume 3 hatte halt einfach so einen verdammt guten Look. Da hatte einfach so eine hohe Qualität an CGI und auch, aber auch guten, richtigen gebauten Sets. Und einfach hochwertig, wo du einfach gemerkt hast, das ist nicht so ein Studiofilm, wo 30.000 Menschen mitreden und der halbe Film in Greenscreen nochmal neu gedreht wird, weil man alles irgendwie auf ein Massenpublikum anpassen will, sondern ein Mann, James Gunn, hat es geschrieben, hat es directed, der hatte eine Vision und hat das einfach richtig gut durchgezogen.
Ich höre sehr viel PTSD von Star Wars raus. Eine Vision, bitte, wir wollten doch nur eine übergreifende Vision. Ich kann dir bei den meisten eigentlich nur zustimmen. Und trotzdem muss ich sagen, ich hatte irgendwie ein Problem mit ein paar Sachen im Film. Aber ich kann nicht mal sagen, dass ich... Ich fand es... Obwohl es sehr, sehr gut war, dass wir einen Abstecher... Dass wir quasi den Hauptcharakter gewechselt haben, das muss man schon so sagen. Also... Rocket war auf einmal der Protagonist dieses Films. Und so gut das war und funktioniert hat, hat mir trotzdem irgendwie was gefehlt. Also die, ich will nicht sagen, dass Gamora und Star-Lord sidelined waren, aber gerade da hätte ich mir irgendwie, ja, irgendwas ist da zu kurz gekommen. Aber ich bin froh, dass der Film nicht jetzt auch noch versucht hat, das auch noch zu füllen. Also ich, also ich bin in so einem komischen Zwischenstadium, wo ich sage, ey, es hat funktioniert und trotzdem war ich ein bisschen davon enttäuscht, weil ich irgendwie erwartet habe, hey, wie regeln die das? Ich meine, Gamora ist wieder da. Ich wusste nicht, was sie jetzt tun. Hinzu kommt noch, dass, obwohl ich auch die Entscheidung gut finde, hier sind wir wieder bei Bittersweet, so.
Ja.
Es ist eine gute Entscheidung, dass sie gemacht haben, hey, Gamora hat jetzt einfach ein anderes Leben und die ist jetzt einmal mitgekommen wieder und das war auch irgendwo lustig, aber es hat nicht funktioniert. Die hat ein eigenes, neues Leben und man muss sich jetzt verabschieden. Und das ist einer dieser hässlichen, bösen Nebeneffekte von dem Thanos-Snap. So,
ja.
Dass es halt auch so geht und nicht, oh, ja, 5 Jahre waren wir weg, aber jetzt sind wir alle wieder da und es funktioniert. Und das, ich erinnere mich gar nicht, ob irgendein anderer Marvel-Film dieses potenzielle Problem irgendwie mal angerissen hat.
Ich glaube, nie so tief gehen und emotional, also nicht ansatzweise. Ich glaube, das ist jetzt der einzige Film, der wirklich eine Konsequenz herausgezogen hat, in dieser Form.
War natürlich auch clever genutzt, weil, soweit ich weiß, Zoe Saldana und Chris Pratt ja raus wollten. Das heißt, das ist das, das war, der hat sich quasi selbst die Vorlage geschrieben, dass die beiden sagen, ich meine, Gamora hat dann ihr Ding mit ihrer Gang da und Chris hat dann gesagt, ey, nee, Ich gehe wieder zurück auf die Erde, weil er die Liebe seines Lebens verloren hat. Und das mag ich halt an guten Skripten, wenn ein Outcome erzielt werden muss und wir schreiben einfach was Plausibles dahin. Und nicht, ich bin irgendwie kreativlos, die Studio-Executives sagen XYZ, die Zeit rollt, die letzten 5 Vorschläge wurden abgeschmettert. Dann ist es jetzt so, wir haben unzählige Beispiele aus den ganzen letzten Podcast-Episoden, wo wir genau das kritisieren, wo offensichtlich wir haben ein Ziel und müssen jetzt irgendwie dahin schreiben.
Ja.
Und hier sieht man, dass es einfach keine Ausreden zu geben hat. Es geht. Der musste die rausschreiben und es hat gut funktioniert. Auch wenn ich ein bisschen traurig war und gerne mehr und eine andere Resolution gehabt hätte. Trotzdem bin ich zufrieden mit dem Film. Also trotzdem bin ich happy mit dem Film, weißt du?
Ja.
Das habe ich auch schon mal bei Tarantino-Filmen gesagt irgendwie. Selbst wenn mir viele Sachen da nicht wirklich passen, Tarantino ist auf einem Level und der hat einen so eigenen Stil, dass ich da gar nicht das Verlangen habe, das, was ich möchte, überhaupt zu kritisieren.
Sondern
das ist was so Eigenes, das kann ich stehen lassen. Und das kann ich bei vielen anderen Sachen nicht, vor allen Dingen bei Star Wars. Da ist sowas, so häufig sowas Dilettantisches, das in mir was übernimmt und sagt, ey, hier sind meine Ideen, hier ist das, was ich möchte und das ist doch wichtiger. Und hier, das ist so auf der Kippe. Das ist so gut geschrieben, dass ich das akzeptieren kann, aber trotzdem ein bisschen traurig.
Ja, ich glaube, es ist sehr schön, sehr traurig. Ja, es ist interessant, weil es ist ja genau das Ding. Ne? Klar, vielleicht ist ein großer Teil des Zuschauers dann wirklich einfach eher unglücklich und findet den Film vielleicht sogar deswegen blöd, weil es so endet, dass Gamora und Star-Lord... Hilf mir auf die Sprünge, der Name von ihm.
Alter, ich habe eben nicht umsonst Chris Pratt gesagt. Ich habe ihn auch nicht mehr.
Du hast die beiden hat nicht irgendwie...
Peter Quill!
Quill, natürlich. Sehr gut, danke. Jesus. Dass sie halt nicht am Ende wieder glücklich zusammen sind, das hat bestimmt vielen nicht gefallen. Und es war trotzdem irgendwie das einzig richtige Ende, finde ich. Weil ich habe tatsächlich auch während des Films gehofft, dass das passiert. Dass sie wieder zusammenkommen. Und gleichzeitig habe ich mich auch gefragt, wie kann das überhaupt funktionieren?
Genau, kann ich, das ist das Schöne.
Und das Ding ist, dass man sich das überhaupt nur fragt, wie kann das überhaupt nur funktionieren? Wie könnte das funktionieren? Ich will es doch so gerne während des Films, weil der Film eben so gut geschrieben ist und gemacht ist und die Figuren so authentisch sind, dass du dich das überhaupt fragen kannst. Weil wenn es irgendwie Oh, ne? Sagen wir mal, eine schlechte Serie oder ein schlechter Film ist, wo eben einfach ganz egal ist, was passiert, dann stellst du diese Frage gar nicht. Weil dann sind die am Ende wieder zusammen. Und dann denkst du, ja, cool. Warum eigentlich? Ja, egal, einfach zusammen. Oh, die küssen sich, ja schön. Jetzt gehen die in ihr Happy End.
Oder der Force Ghost schwindet nach dem egal.
Ja, ja, genau. Aber ich glaube auch, ich glaube, du musst den Film auf jeden Fall nochmal gucken. Wir müssen den Film auf jeden Fall nochmal gucken. Weil, was ich auch gemerkt habe, der Film hat ein unglaublich schnelles Pacing. Und da geht schon irgendwie einiges verloren beim ersten Mal gucken. Okay. Vielleicht auch so ein bisschen bei der Erwartungshaltung, weil Quill und Gamora haben schon viel Screentime. Die sind eigentlich schon die Aktiven die ganze Zeit, weil die ja die ganze Zeit versuchen, den Rocket zu retten. Und Rocket hat seine eigene Story in der Vergangenheit und ist quasi ein Protagonist, aber nur in seiner eigenen vergangenen Story, die schon passiert ist.
Also meinst du, das ist gerade nur so eine Wahrnehmungssache, dass das eigentlich mehr Gleichgewicht hatte, als
ich meine schon, okay. Genau. Ich glaube, das ist so, weil ich glaube auch diese Rocket-Sachen, die bleiben mehr hängen vielleicht, ne? Die Peter Quill und Gamora-Sachen sind so vielleicht ein bisschen gewöhnlicher, diese Abenteuersachen und die Comedy da. Und Rocket ist, also die ganze Rocket-Ebene, das hat alles gesprengt. Das war einfach so wirklich das so besonders. Okay. Ne? Das kann ich mir vorstellen, dass es dann mehr hängen bleibt.
Aber bevor wir jetzt einen ganzen Pott zu diesem Film machen.
Ja, richtig.
Ich bin ausgebrannt, du musst mir helfen. Was sind noch Highlights?
Highlights, also es gab...
Wir müssen ja nicht übertreiben, wir müssen ja nicht alles nur mit Highlights machen. Richtig. Wenn keine mehr da sind, naja, dann sind keine mehr da. Aber hilf mir mal, es war doch bestimmt irgendwas.
Ja, also ich habe in meinen Top-Filmen, wenn ich mal eine Liste auf Letterboxd so angucke, dann habe ich viele Filme drin, die auch gar nicht so diese großen Filme sind. Wir haben jetzt beide große Filme angesprochen, beides Marvel. IPs. was ich halt auch sehr, sehr gut fand dieses Jahr war Godzilla Minus One.
Ja, dann musst du jetzt alleine reden. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen.
Dann mach ich's. Ich versuch's kurz zu machen. Die Sache
warte, aber der war doch 24. Der ist doch recht jung.
Stimmt, also den habe ich auch Anfang des Jahres gesehen. Der ist offiziell aber 2023 in Japan erschienen. Und ich glaube auch in den USA und so. Okay. Ist die Frage, ob man das dann zählt, aber ich würde den irgendwie als 23
okay, Film okay, zählen. Aber dann lass uns ein bisschen
ja, ich versuche es mal kurz machen. Kompakt zu machen, weil es gibt ja die amerikanischen Godzilla-Filme, da gab es jetzt auch irgendwie drei, glaube ich, mittlerweile. Und ich war von den ersten beiden gar nicht angetan, der dritte war dann aber unterhaltsam und ganz cool gemacht. Und dann gibt es aber auch, weiß nicht, 20, 30 japanische Godzilla-Filme. Angefangen in den 50ern der erste in Schwarz-Weiß. Ja, und bis in zur Neuzeit wurde wirklich immer auch ein Schauspieler in einen Gummianzug gesteckt. Bis vor einigen Jahren noch der letzte Godzilla rauskam. Ich glaube, das war auch immer noch so. Shin Godzilla, den habe ich nicht mal gesehen. Und es ist immer sehr trashig. Ne? Es ist immer sehr albern. Gerade die 80er und 70er Filme, ne? Die sind dann also aus heutiger Sicht ultra trashig. Ich habe als Kind sehr viel davon gesehen und sehr viel Spaß daran gehabt. Und die haben aber auch alle nie eine wirklich gute Story gehabt. Mal ein bisschen besser, meistens eigentlich egal, weil Hauptsache Godzilla klopft sich mit irgendwelchen anderen Monstern in so einer Pappwelt. Und zur History von oder Geschichte von Godzilla, so filmhistorisch, muss man halt noch sagen, das ist eigentlich der Hauptaspekt von Godzilla ist, dass er eine Verkörperung von zwei oder mehreren großen Ängsten der Japaner ist.
Das hast du mir letztens erzählt, ja.
Also das Hauptding ist natürlich die Atombombe. Ja, wir wissen, der Zweite Weltkrieg wurde von den Amerikanern beendet, indem sie zwei normale japanische Städte, Hiroshima und Nagasaki, mit der Atombombe zerbombt haben. Und das hat natürlich auch ein großes Trauma mit sich gezogen, wie viele Hunderttausende da gestorben sind und ja über die Jahrzehnte hinweg noch die Verstrahlung war. Und das steckt sehr viel in Godzilla, diese Angst vor der Atombombe verkörpert. Aber auch Sachen wie Erdbeben, Sachen wie Tsunamis, auch Dinge, die in Japan halt auch immer wieder auftauchen und für Schrecken sorgen und Angst. Das steckt alles in dieser Kreatur drin. Und sie kommt, sie wütet, sie zerstört, es gibt keinen Ausweg. Früher in den ersten paar Filmen war er noch alleine, er war das Monster. Erst später wurde er dann so ein bisschen zum Anti-Held und hat die noch schlimmeren Monster bekämpft und somit die Menschen gewissermaßen gerettet oder denen geholfen. Und jetzt haben wir einen Godzilla aus Japan. Der erste Godzilla, glaube ich, der 100% aus einem Computer stammt, aus Japan.
Ach, das ist ein japanischer?
Genau, es ist ein japanischer Godzilla. Es ist ein neuer japanischer Godzilla. Das ist ja das Besondere daran. Parallel, vor kurzem kam erst ein letzter amerikanischer Godzilla, dieses Jahr kommt ein neuer amerikanischer Godzilla, aber Alter. Aus Japan kam Godzilla Minus One und der spielt direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch das ist ungewöhnlich. Es gab noch keinen Godzilla-Film aus Japan, der einfach in einer anderen Zeit spielte, außer ein paar Rückblicke halt, ne, so storybedingt. Er spielt am Ende des Krieges und hat zum ersten Mal in einem Godzilla-Film aus Japan eine richtige Story und richtige Charaktere, wo ich erstaunlich mitgefiebert habe, erstaunlich emotional mitgefiebert habe. Das ist teilweise auch ein wirkliches Drama und wie die Leute halt nach dem Krieg anfangen, ein neues Leben zu beginnen. Teilweise eben vorher als Soldat gedient und jetzt, was mache ich? Meine ganze Heimatstadt ist quasi zerstört. Also jetzt nicht natürlich in den Atombombengebieten, aber auch so zerstört vom Krieg. Und fangen ein neues Leben an. Und die Geschichte spielt über mehrere Jahre hinweg auch. Und in denen dann Godzilla halt aber sporadisch immer mehr eine Rolle spielt in der Welt. Und der Film hat es irgendwie mehr als jeder andere Godzilla-Film jemals, finde ich, geschafft, diese Angst vor der Atombombe in Verbindung mit Godzilla zu bringen. Das war wirklich beeindruckend. Also ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, das muss man gesehen haben. Und hat 15 Millionen gekostet.
Okay.
Hat so viele Visual Effects und sehr, sehr gute Effekte.
Aber nicht so House of the Dragon mäßig oder Game of Thrones mäßig schön alles im Dunkeln gefilmt, sodass die Effekte...
Nee, eben nicht. Das haben ja die amerikanischen Godzilla-Filme gemacht. Ne? Ja. Die waren fast immer nur im Dunkeln, die ersten beiden zumindest. Weiß nicht, wie viel, 200 Millionen Dollar gekostet. Und du siehst trotzdem fast nichts. Und hier siehst du ihn fast nur tagsüber. Krass. Und der Film ist spannend. Der ist wirklich verdammt spannend, weil du zum ersten Mal in dem japanischen Godzilla-Film mit den Figuren wirklich mitfieberst und um die Banks. Und ich will nicht lügen, ich habe an einer Stelle geweint.
Krass.
Oder so ein bisschen Tränen vergossen. Nicht geheult jetzt, aber so emotional war ich an einer Stelle berührt und da steckt wirklich eine Geschichte und eine Tiefe hinter.
Hast du den auf?
Er ist noch nicht raus, er ist noch so frisch. Sobald ich ihn habe, gucken wir den.
Okay, wenn du dann wieder einen Fernseher hast.
Dazu kann ich dir später was erzählen, aber ich habe jetzt endlich, er wurde heute losgeschickt.
Also ist er in 7 Wochen da.
Ich hoffe weniger.
Okay, mir ist noch tatsächlich eine Sache zu 23 eingefallen. Wie kann man das vergessen? Und ich werde den cheesy Trend bedienen und sage Barbenheimer.
Ah.
Natürlich, Barbie und Oppenheimer, natürlich, die quasi gleichzeitig rauskamen, ne? Und so ein bisschen konkurriert haben und im Endeffekt waren doch irgendwie alle in beiden Filmen.
Ja.
Zu Barbie will ich gar nicht jetzt so viel sagen, denn dann geht hier eine Büchse auf und dann, das ist halt ein Film, über den kann, beziehungsweise muss, will, sollte man ein bisschen differenzierter und ein bisschen tiefer reden. Ich fand ihn auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Mhm.
Ich war sehr unterhalten, hatte aber hier und da ein bisschen Potenzial liegen gelassen gesehen.
Ja.
Punkt.
Mhm. Na gut.
Jetzt willst du etwas ähnlich Kurzes zu Barbie sagen?
Nee, ich würde einfach dir komplett zustimmen. Ich würde nur bei dem Potenzial liegen lassen, ich glaube, das Wort habe ich da gar nicht gedacht,
ja,
dass
genau,
mir irgendwas gefehlt hat. So, ich war einfach überrascht, wie unglaublich unterhaltsam, lustig, aber auch gut, auch inhaltlich gut, einfach thematisch auch ansprechend, ich finde, fand. Und wie man mit vielen Themen umgegangen ist. Das war einfach für mich ein verdammt gutes Kinoerlebnis.
Genau. Ich hatte jetzt Oppenheimer mit erwähnt, aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich es nur gesagt, weil es in Barbenheimer drin gesteckt hat. Denn ich würde ihn nicht als Highlight nennen. Ich hatte nicht so viel Spaß mit dem Film. Ich hoffe, wenn ich ihn mit Untertiteln nochmal sehe, denn wir gucken natürlich in OV und ja, da scheint mir einiges flöten gegangen zu sein. Ich meine eigentlich, dass ich akustisch sonst keine so großen Probleme hatte wie in dem Film. Es war wieder so eine Mischung aus, es waren einfach sehr, sehr viele Namen. Es war klassisch Nolan-mäßig viel Hin- und Hergespringe.
Ja.
Viel Politik.
Mhm.
Das heißt, ich fand es auf der Ebene schon schwer zu folgen. Und ich weiß nicht, ob es an unserem Kino lag, obwohl das bei uns in dem Ultimate 1 war.
Ja.
Der Sound war einfach richtig fucking mies. Es war so laut, dass du, Laura und was war das noch? Du hast dir, glaube ich, die Ohren so ein
bisschen... Ich war nicht mit dem Kino.
Hast du das nicht?
Nee, ich war nicht dabei.
Wer war jemand anders. Da neben mir? Okay, meine Freundin war auf jeden Fall neben mir, die hat sich die Ohren zugehalten und war das Miri dann? Auf jeden Fall hat sich jemand anderes AirPods reingetan, weil der einfach zu laut war.
Krass.
Und es war eine ganz verrückte Mischung, so ein Kontrast aus, wenn geredet wurde, war da so ein Tosen mit bei, das war einfach zu leise, das Reden. Und wenn er dann halt aufdreht, klassisch Nolan, wenn es knallt, dann knallt und dann vibriert der Sitz so. Ja. Und es hat einfach wehgetan im Ohr.
Krass. Vielleicht ein bisschen laut gemacht im Kino.
Auf jeden Fall glaube ich trotzdem, dass selbst wenn ich ein bisschen besser die Politik hätte verfolgen können, fand ich ihn schnell, viel zu schnell, zu sprunghaft. Mhm. Es war Szene.
Im ersten Drittel auf jeden Fall. Im ersten Drittel war es sehr schnell hin und her. Mhm.
Und ansonsten war es nur, dann am Ende war es nur epic. Und dann aber wieder die Schwarz-Weiß-Story mit viel Politik, Intrige, Verrat, bla bla bla. Und das hat einfach nicht so geklappt. Das ist ein schweres Thema, was da passiert ist, was die da gemacht haben. Und das in diese Epik zu packen, fühlt sich einfach falsch und komisch an.
Ich finde es interessant, dass du so viel von Epik sprichst. Weil ich habe nicht das Gefühl von Epik, sondern nur von brachialer Angst.
Aber guck doch mal, diese ganzen, wie oft waren da Momente, wo mit dann auch dementsprechender Musik am Ende einer Szene so die Quintessenz der Szene oder das, worauf die Szene hinausgelaufen ist, in so einem Ton gesagt wurde, der bam.
Und schon, das nächste Ding.
Und so stelle ich mir nicht vor, dass da Monate, ich weiß gar nicht, jahrelang Wissenschaftler in einer Stadt stecken und vielleicht ist Epik das falsche Wort, aber so viel Dramatik dahinter. Und dann auch die Musik jedes Mal dabei, das ist, ich will nicht sagen glorifizierend, verherrlichend, aber diese Thematik, also bei Dunkirk fand ich, hat er es, was auch ein hartes Thema war, da hat es aber irgendwie funktioniert. Und hier nicht. Also klar, am Ende, da leuchte mir ein, dass man da auch mal ordentlich Fanfaren auffahren muss, will, kann. Aber gerade der Part dazwischen, der ich weiß auch nicht.
Ich find's interessant. Also ich habe auch bei dem Film sehr viel geteilte Meinung gehört. Manche waren total begeistert, manche waren einfach, konnten gar nichts mit anfangen. Ich mochte den Film sehr tatsächlich. Und ich hatte eher das Gefühl beim Gucken, diese Begeisterung und Faszination, die er, aber auch andere Personen, die daran gearbeitet haben, einfach so schön mitfühlen konnte. Und wie sie halt dann irgendwann umgeschwungen ist in einfach blanke Angst, die ihn dann am Ende nur noch verfolgt hat, vor dem, was er da geschaffen hat. Und das kam für mich gut rüber. Und ich muss sagen, ich habe den Film im Kino verpasst. Ich wollte ihn unbedingt sehen. Aber nachdem ich glaube, von dir auch das gehört habe und von ein paar anderen Freunden, die ihn auch auf Englisch gesehen haben, die auch alle rauskamen und meinten, boah, nee, das war irgendwie nix irgendwie. Und da dachte ich so, okay, ich werde diesen Film nicht auf Englisch gucken. Ich werde den ganz bewusst auf Deutsch gucken. Das erste Mal. Und weil der Film ist, wie du sagst, sehr politisch. Da ist sehr viel Politik drin. Und der ist sehr wissenschaftlich, auch im Vokabular. Da steckt auch sehr viel da drin. Und ich habe den dann mit meinem Dad und meinem Bruder geguckt. Hier bei mir noch. Ich habe jetzt auch diese neue Soundanlage, Dolby Atmos, ne, dann im Januar.
Nicht, wenn der Fernseher weg war.
Genau. Dann endlich aufgebaut bekommen. Und dann, dann war es natürlich auch toll, ein paar Filme da zu gucken und dann gerade auch sowas wie Oppenheimer, wobei der kein Dolby Atmos hat, da wehrt sich Nolan gegen, ist ihm zu digital. Anyway, ich fand den halt irgendwie hochgradig gut geschrieben und gespielt. Ich fand, teilweise waren Dialoggefechte drin, die ich einfach nur wow fand. Und was ich auch super geil fand, und das ist eine ganz, ganz, ganz persönliche Sache, mein Dad steckt total in der Materie drin. Die Atombombe fasziniert ihn sein ganzes Leben. Jedes Mal, wenn ich in meinem Leben mit ihm einen Film geguckt habe, wo eine Atombombe hochgeht, muss ich nochmal zurückspulen. Weil er so fasziniert war. Ich weiß noch, hier, Wolverine, da war irgendein Wolverine-Film, der in Japan spielt. Und am Anfang geht da, ich weiß nicht, ob es Nagasaki oder Hiroshima ist, ne? Das wird so gezeigt, die Atombombe geht hoch und der war dann so, boah, kannst du das nochmal zeigen gerade? Nicht, dass er das geil findet, aber es ist eine Faszination, vielleicht auch eine Angst dahinter. Und er ist aber auch historisch und wissenschaftlich unglaublich drin. Während wir es geguckt haben, der kannte jeden Charakter. Der wusste gerade immer wieder, konnte immer quasi den Film voraussagen, meinte, jetzt gleich wird auf jeden Fall noch der und der Doktor so und so reinkommen. Und der ist der Verräter und der ist ein Spitzel und der wollte das und das. Und dann erzählte er uns auch so ein paar wissenschaftliche Schlussfolgerungen. Und 10 Sekunden später wird genau dieselbe Schlussfolgerung gesagt von einem Charakter im Film. Und das war irgendwie so eine, nochmal so eine andere Art des Guckens. Und irgendwie, das war einfach so eine coole, schöne Situation mit meinem Dad.
Aber spannend, dass, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass wenn du halt etwas, was in der Geschichte fußt und so passiert ist, erzählst, dass natürlich so etwas passieren kann, dass Leute schon eins zu eins wissen, was da abgeht. Und damit meine ich nicht, du erzählst ein Prequel und du weißt, Anakin wird Vader. Nee, sondern du kannst wirklich die Abläufe mitmachen. Ich bin gerade am Überlegen, ob das in einem Film was gibt oder eher was nimmt. Also jetzt sagst du, das war für euch drei irgendwie eine coole Nummer. Spannend.
Ja, also es war dazu noch auch cool, weil wir haben wirklich oft den Film unterbrochen. Und dann haben wir darüber geredet, was da gerade passiert ist und was historisch passiert ist in der Zeit und Anekdoten und sowas. Und auch generell solche Sachen wie diese Besessenheit dahinter oder auch die schlimmen Folgen und solche Sachen. Manchmal haben wir auch einfach darüber geredet, wie gut das gerade gemacht ist. Also auch das ist ja nicht normalerweise, wie man einen Film gucken sollte, mit Unterbrechungen. Aber irgendwie, der Film war so für uns so reichhaltig an Inhalten, dass man so viel darüber reden irgendwie musste. Ich habe immer wieder, also immer was mein Dad, der angefangen hat, was zu sagen, ich habe gestoppt gemacht oder ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt mal was, so innere ich muss jetzt mal was loswerden. Dynamik, ja. Ne? Aber das ist ja sonst nicht so. Ne? Wenn wir einen Film gucken oder wenn ich mit anderen Leuten einen Film gucke, dann bin ich der Letzte, der den Film unterbricht oder unterbrechen will oder irgendwas dazwischen redet. Und das war irgendwie so, das war halt irgendwie dieser Filmabend für uns.
Glaubst du, wenn dein Dad den im Kino gesehen hätte, auch dann auf Deutsch, hätte er weniger Spaß gehabt, weil er eben nicht diese Faszination und dann, ey, ich kenne das alles, ich weiß das, ich möchte das erzählen. Das kann man ja im Kino nicht so bringen.
Richtig,
in der Form. Hätte er dann im Kino nicht so viel Spaß gehabt wie jetzt da?
Ja, ich denke mal eine andere Art von Spaß. Natürlich war es für ihn auch toll, einfach auch diese Zeit mit seinen Söhnen zu verbringen, ne? Und darüber zu reden. Aber im Kino glaube ich, dass er da einfach so für sich eher diese Faszination für den Film hätte und so im Kopf mitgesprochen hätte und am Ende gesagt hätte, wow, toll, wirklich super. Und ich fand halt interessant, also der Film muss man dem Nolan auch einfach zugutehalten, der ist wohl sehr akkurat. Ne? Auch das hat sich ja auch ein bisschen bei meinem Dad dann wieder gespiegelt. Ja. Aber mein Dad hatte von einem halben Jahr, als der Film halt aktuell war, und ich meinte, hey, wollen wir nicht mal ins Kino gehen, den Film? Weil ich ja wusste, dass das auch sein Thema ist. Und er meinte so, ja, wie spannend kann denn ein Film über Oppenheimer sein? Ich meine, ich weiß ja alles über den. Das ist ja keine besondere Geschichte, so meint er selber so. Das kann ich auch, und wenn, dann kann ich auch nochmal nachlesen online so. Und das hat mir so ein bisschen zu denken gegeben, weil es gibt ja haufenweise autobiografische Filme über alle möglichen. Aktuell sehen wir das mit haufenweise Musikern im Kino. Und natürlich ist auch die filmische Kunst dann dahinter, das trotzdem ja interessant zu machen. Also ne, spannend, mitreißend, emotional. Bei so einem Jim Morrison-Film weißt du halt, der hat auch haufenweise Drogen genommen und sonst was und diese Probleme gehabt. Und manche haben das so in ihrem Leben als Musiker, manchmal musst du sagen, das ganze Leben ist eigentlich total langweilig. Aber es gab diese eine Phase von diesen 2 Jahren, da ist echt viel passiert bei diesem Musiker. Und das wollen wir jetzt beleuchten. Das sind verschiedene Ansätze. Und deswegen fand ich das irgendwie super interessant, wie Nolan versucht hat, daraus irgendwie auch noch so eine Art Thriller zu machen, so einen Polit-Thriller, durch diese Verschachtelung in verschiedene Zeiten. Weil linear erzählt wäre es, glaube ich, auch wirklich sehr flach vielleicht. Aber durch diese Verschachtelung wurde es für mich zu einer, hat das ganz viele spannende Fragen aufgeworfen beim Gucken und so ein Mitfiebern und so ein Und das war, vielleicht kann man auch ihm vorwerfen, ja, das war aber ja einfach nur, weiß ich nicht, geschickte Manipulation des Zuschauers, das so zu schneiden. Aber irgendwie hat es für mich funktioniert.
Ja, genau jetzt, wo du das gesagt hast, ist in meinem Kopf sofort gewesen, weiß ich nicht, ob das richtige Thema dafür ist. Ob diese Manipulation, ob die gerechtfertigter ist, da so ein Twist reinzubringen, da den Switch bei Leuten zu drücken, von wegen, hier ist es war eine spannende und gute Zeit. Ich hätte, keine Ahnung, aber ich sollte vielleicht aufhören, darüber zu reden, denn du hast recht, dann lieber nochmal, also und Deutsch kannst du knicken, das werde ich nicht machen.
Ich weiß.
Aber Untertitel reicht halt schon. Also, ja, gut. Das hätte mir vollkommen gereicht, ich habe kein Problem damit und ich kann mittlerweile recht gut hören und den Untertitel nur dann benutzen, wenn gerade was flöten gegangen ist. Und das würde ich in dem Film dann nochmal machen und mir dann ein finales Urteil geben.
Mach das auf jeden Fall.
Hast du noch was für 23? Wir sind nämlich schon wieder.
Wir sind schon sehr weit. Ja. Ja, ich meine, vielleicht mal so ganz, ganz kurz.
Natürlich, ganz hey, kurz, lass uns versuchen.
Ein paar Filme, die ich auch ganz toll fand, waren Past Lives, Perfect Days und Anatomy of a Fall. Das waren auch so Filme, die eher Indies waren. Haben wir davon zusammen was geguckt?
Ich kenne nicht einmal die Titel.
Okay. Past Lives ist ein amerikanischer Film, der aber mit einem hauptsächlich asiatischen Cast spielt. Deshalb dachte ich auch ursprünglich, das ist ein koreanischer Film, aber es ist ein amerikanischer Film. Da ist eine, wir fangen an, vor 25 Jahren in Südkorea, ein junges Mädchen, die ist 10, 12 und Junge im selben Alter in der Klasse, die sind so ein bisschen verliebt und spielen und die Eltern denken sich auch, hey, lass doch mal ein Date für sie, für Kids organisieren und so. Aber diese Familie von dem Mädchen hat andere Pläne generell. Die haben zwar dieses Date noch, aber die fliegen dann nach Amerika, um da ein neues Leben, neue Karriere zu starten. Und das Mädchen, die wächst dann in New York auf. Und dann fast forward, 20 Jahre später, vielleicht sind es 30 Jahre später, Jahrzehnte später, ist es dann so, kein Kontakt mehr zu dem Jungen. Aber dann findet der Junge sie irgendwie über Facebook. Und dann connecten die wieder. Und es ist ein ganz kleines Drama, hat auch ein paar Wohlfühlelemente, hat natürlich was Romantisches, sehr vieles auch. Und es geht so ein bisschen um, es heißt Past Lives, weil es auch so ein bisschen sehr viel darum geht, so was wäre wenn, was hätte aus uns werden können.
Ist das der, wo du mir gesagt hattest, du wusstest nicht, dass ein Film sowas mit dir machen kann?
Welcher war das denn? Das ist aber richtig spannend.
Ach, okay, schade. Ich dachte, ich hatte ihn gerade getroffen.
Mist, schade. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht so recht, aber der Film hat, also ich will gar nicht viel mehr dazu sagen, aber es ist okay. Halt wirklich, ne, wenn man auf Drama und Indie steht und sagt Drama nicht im Sinne von, dass es ganz schlimm ist die ganze Zeit, ne, sondern Character, so ein Character-Piece. Es geht um Figuren, es geht um Emotionen, es geht um kleine Dinge auch, die vielleicht für manche ganz groß, also ne, unglaublich wichtig sein können. So wichtig, dass dieser Junge 20 Jahre lang nach dieser Frau gesucht hat. Aber diese Frau hat 20 Jahre lang diesen Jungen gar nicht mehr in ihrem Kopf gehabt. Und sehr, sehr zu empfehlen. Anatomy of a Fall ist so ein französischsprachiger Film, aber ich kann mir vorstellen, dass der eher, ich weiß nicht, ob es nicht sogar eher Belgien, Luxemburg, irgendwie sowas ist, weil das ist auch Co-Produktion mit Deutsch, eine deutsche Schauspielerin, Sandra Hüller spielt da mit. Ich glaube, die wurde sogar für einen Oscar nominiert, aber ich bin gar nicht 100% sicher. Eine Familie, sie, ihr Mann und ein Kind, was so eine gewisse Blindheit hat, nicht komplett blind, ne, aber so eine Sehbehinderung, leben irgendwo in so einem Dorf in den Bergen im Schnee. Sie ist auch wirklich ist eine Deutsche, hat diesen vielleicht Franzosen oder Französisch sprechenden geheiratet und nach, weiß nicht, 10, 15 Minuten ist der Mann tot, liegt im Schnee und dann geht es einfach diese ganze Zeit darum, was ist denn da passiert. Sie wird natürlich verdächtigt, weil niemand war sonst da, außer das Kind und sie. Und dann geht es aber nicht einfach um einen Krimi, so einen kommissarischen Auflösung. Das heißt Anatomie eines Falls. Aber es geht viel, viel mehr um die Beziehung, die beiden hatten. Hm. Und das war so ein Film, der hat mich auch dann irgendwann umgehauen, wie gut ich den fand. Weil anfangs ist er ganz sperrig, fand ich. Ganz hässliche Kamera, komisches Spiel. Ich habe ihn leider auch hier synchronisiert gesehen. Und in diesem Fall war es wirklich eine sehr auffällig unechte Synchro. Mhm. Ich glaube, sie hat sich selbst synchronisiert. Das ist ja öfter so. Das macht meistens irgendwie eher manchmal schlechter.
Ja,
ne?
Das ist nicht bei Christoph Waltz. Das, hat gar,
ne? Nee. Das funktioniert dann oft nicht. Und das war komisch. Ich habe echt gebraucht, mal reinzukommen. Es war halt auch so Indie-mäßig und unreißerisch erzählt am Anfang, wo ich auch so, sehr anstrengende Musik auch. Und aber irgendwann war ich dann so drin und dann entfaltet sich ja auch ein krasses Drama mit so viel spannenden Aspekten und Einsichten in eine Beziehung. Und mit welchen positiven und negativen Elementen so eine Beziehung gefüttert wird und sich auslebt. Auch eine große Empfehlung. Fand ich ganz toll. Und der letzte Film dann, Perfect Days. Wim Wenders, deutscher Regisseur, spielt komplett in Japan. Würde auch denken, das ist ein japanischer Film. Es geht um einen Toilettenputzer in Tokio. Und es passiert fast nichts in diesem Film. Wir begleiten ihn Tag ein, Tag aus beim Toilettenputzen. Und wie er dann mal Pause macht und die Natur bewundert und immer wieder zum selben kleinen Laden essen geht. Und wenn dann mal was passiert, was völlig unbedeutend ist in einer Filmdramaturgie, ist es aber schon was ganz Großes für ihn. Und ein ganz ruhiger Film, ganz entspannender Film. Aber ich fand ihn trotzdem nie langweilig. Der Schauspieler ist grandios.
Ja, ja, genau, dann muss der tragen, ne?
Mhm. Und diese kleinen Einblicke in das Leben, in diesen Rhythmus, diesen Alltag.
Hey, krass.
Diese Alltagsfreuden auch, die er sich so hat. Und dann ein bisschen, manchmal kratzt man dann so ein bisschen was an Vergangenheit und Drama vielleicht. Aber so richtig tief will er auch gar nicht sein. Und dann ist er einfach irgendwann zu Ende und entlädt sich auch wieder komplett emotional. Und wow.
Krass, okay, schade, ich habe nichts davon grob auf dem Schirm gehabt, aber der kitzelt mich gerade tatsächlich ein bisschen. Vor allen Dingen, der klingt so, als sei es wahrscheinlich ein 90-Minüter.
Ja, ich glaube nicht, dass er sonderlich lang ist, aber es war auch so ein Film, der hat kein richtiges Zeitgefühl. Er ist sogar 2 Stunden lang, habe ich mal nachgeguckt. Und, aber es war für mich so, er hätte auch noch eine halbe Stunde länger gehen können. Ich war einfach drin, so. Oder wenn er eine halbe Stunde früher zu Ende gewesen wäre, dann, na gut, dann hätte man natürlich ein anderes Ende finden müssen. Ja. Aber dann wäre das auch nicht verwunderlich gewesen. So.
Mir fällt, glaube ich, gerade ein, welcher Film dein Statement bekommen hat. War das nicht das, wo der ganze Film nur im Kofferraum stattgefunden hat?
Also der, stimmt, der ist aber von diesem Jahr.
Oh, alles klar.
Aber ist ja nicht so schlimm. Trunk von Mark Schießer, also ein Kumpel von mir, sein Debütfilm für Amazon auch, Prime, ein Film, der nur im Kofferraum spielt,
Trunk. Guck dir diese Überleitung an. Hammer.
Das Filmjahr 2024, sehr gut. Damit hat es gut gestartet für mich. Also ich fand, das war ein absolut super spannender Nervenkitzel. Er spielt nur im Kofferraum. Oder fast nur. Und was da alles rausgeholt wurde in dieser unglaublich kleinen Location, das hat mich wirklich umgehauen.
Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber erinnert mich halt vom Konzept her sehr stark an, auf Deutsch, warum auch immer, hieß er No Turning Back und international hieß er Locker. Ah ja. Das war auch mal eine Perle, die genau. Von uns. Da war das Konzept, die Kamera ist im Auto. Und wenigstens da ein paar Einstellungen, aber eine Autofahrt ist dieser Film.
Ja.
Wie Tom Hardy mit Leuten telefoniert.
Ja.
Und da entfaltet sich dann die Geschichte. Faszinierend, wie das funktioniert hat. Und das klingt wie, also es fühlt sich so von außen so an wie, boah, Lok war richtig geil. Ich kann das toppen.
Ich kann noch kleiner gehen.
Noch kleiner. Ich will noch mehr Challenge. Guck mal, wie viele Einstellungen die machen konnten. Die Kamera war ja so 2-mal außerhalb des Autos. Das geht ja gar nicht. Nee, alles in dem Kofferraum.
Ja, das ist wirklich. Also ich glaube auch, dass Lok, Locked In?
Nee, Locke. Locke. Einfach Lok. Sein Nachname Lock. War Lok.
Ah ja, genau. Oder No Turning Back auf Deutsch. Ja, dann genau. klassischen deutschen Titel, die dann einfach auf Englisch sind. Ja, dass auf jeden Fall dieser Film mit Tom Hardy auch eine Inspiration war, eine große, weil auch in Trunk geht es halt auch viel um das Gespräch am Handy. So.
Ja, musst du ja, was willst du sonst machen?
Genau. Und genau, und ja, das ist also, finde ich, auch sehr zu empfehlen für Thriller-Fans. Ja, aber dieses Jahr, gibt es da was, worauf du dich freust?
Gut, wir haben damit angefangen, dann muss ich natürlich sagen, ich habe bewusst mir jetzt eine Weile schon nicht mehr, also ich kenne das Release-Datum von Beyond the Spider-Verse, yeah. Dann kenne ich nicht, weil ich dann wieder nur darauf hinfiebere. Darum will ich einfach irgendwann erschlagen werden mit, er ist da. Ich meine, es war März, Mai. Ich zähle jetzt nicht die Tage, aber eigentlich zähle ich die Tage. Ich habe schon, diese Reihe bedeutet mir echt viel. Die hat was mit mir gemacht, vor allen Dingen Into the Spider-Verse. Als ich ihn nochmal gesehen habe, habe ich auch rausgekriegt, wieso. Und in Into the Spider-Verse, also diese Szene, wo er zu Spider-Man wird, die habe ich beim letzten Gucken erst so richtig verstanden, warum er es ist. Und zwar in dem Moment, wo sein Vater ihn loslässt und ihm sagt, ey, das ist dein Funke, du darfst damit machen, was du willst. Ich bin auf jeden Fall hinter dir und freue mich, wenn du wieder zu mir kommst. Und das ist da, wo er auf einmal die Power kontrollieren konnte und wie dieser Moment hergeleitet wurde. Natürlich dann, ein bisschen überschattet wird von dem Leap of Faith Moment, wo er dann vom Gebäude abspringt und, mhm. und so weiter. Aber das davor, die Szene, die hat auch die letzte Hälfte von, oder das letzte Drittel von Across the Spider-Verse für mich sehr stark gemacht. Also mhm. diese Beziehung zwischen Sohn und Vater.
Ja.
Dass die jetzt halt in dem nächsten aufgelöst wird, denn natürlich wieder Spoiler-Alarm, er muss jetzt halt irgendwie seinen Vater retten. So. Mhm.
Gut.
Er will ja aufgebaut. Ganz bewusst nicht, dass ihm der Spider-Moment passiert, der jetzt angekündigt wurde und alle sagen, nein, der muss passieren, sonst geht das Multiversum hier komplett vor die Hunde und mhm. kaputt. Ich bin übertrieben gespannt, was sie jetzt tun und hoffe tatsächlich, dass sie wieder die Rundheit und Stärke von Into the Spider-Verse hinkriegen. Denn ich kann mir vorstellen, dass es alles geplant war als, ey, wir müssen all das, was jetzt in Beyond kommt, noch in Across packen und erzählen. Ja. Das war zumindest. Ich kann mir nicht anders erklären, warum sie sonst den Cut gemacht haben. Weißt du, dass du irgendwann in der Entwicklung gemerkt hast, okay, wir können hier einfach nicht streichen. Das ist so geil, das ist so cool, mhm. das wollen wir erzählen. Ah, dann müssen wir einen Zweiteiler draus machen. So, da. Ja, das ist zumindest meine Begründung, warum jetzt dieser Cut da passiert ist. Und ich hoffe, dass genau deswegen jetzt eben quasi Across the Spider-Verse und Beyond the Spider-Verse zusammen die Rundheit von Into ja. the Spider-Verse kriegen. Mhm. Eigentlich mag ich das gar nicht, Filme zu bewerten. Ja, Moment, das können sie ja im nächsten noch machen. Oder das mhm. wurde im vorherigen gemacht. Das haben wir ja gerade bei Star Wars, bei der Trilogie, haben wir irgendwie mal, naja, sie können
gehofft,
ja jetzt
gehofft, dass
gehofft,
sie es noch füllen.
Jeder Film ja. muss für sich, das ist keine Serie, so, das sind Filme. Ja. Und die müssen für sich alleine stehen können.
Ja, das sehe ich auch genauso. Und das, ja, sehe ich auch genauso. Also, ja. Natürlich bauen sie aufeinander auf, aber du musst trotzdem irgendwie genug dramaturgische Rundheit quasi auch in einem Sequel oder Mittelteil einer Trilogiefilm. Ich meine, selbst Empire Strikes Back von Star Wars ist auch sehr offen am Ende, sehr offen am Anfang. Und dennoch ist das so für mich eine runde dramatische Einheit, den ich mir immer einzeln angucken kann, ohne zu denken, ach shit, ich muss jetzt immer noch den nächsten gucken, ja, genau. Damit das irgendwie vollständig ist.
Und wenn die das echt hinkriegen, also klar, das Ende, bin ich mir ziemlich sicher, das werden die sehr rund machen, mhm. aber dass der Film auch, also ich wäre fast sogar ein bisschen enttäuscht, wenn da quasi es nahtlos weitergeht an dem, was geendet ist. Also, du musst die Leute, glaube ich, irgendwie anders abholen, aber ich weiß nicht wie. Also, es fühlt sich an, als musst du die beiden zusammenschauen. Und ja. da weiß ich dann, anyhow, das ist etwas, worauf ich mich mhm. sehr freue.
Ja, ich merke, dass du dich sehr auf diesen Film freust.
Ja, ja denn da muss man jetzt auch drüber reden. Wir haben es eben kurz erwähnt, aber Across the Spider-Verse ist nicht nur, was die Action angeht, ein Rübergang, was die Emotionalität mhm. angeht, ein Rübergang. Vor allen Dingen, was den Look angeht, ja. sind die noch einen hochgegangen. Ja. Wenn du dir Into the Spider-Verse reinziehst, mhm. was diesem Film müssen wir so viel danken. Nur deswegen haben wir den gestiefelten Kater in diesem neuen Stil bekommen. Mhm. Nur deswegen gibt es diesen Turtles-Film jetzt.
Ja.
Nur deswegen haben wir, jetzt habe ich es vergessen wieder. Ich habe letztens noch einen gesehen, dessen Stil einfach sonst nicht gegreenlightet worden wäre. Schade, dass mir das gerade nicht einfällt. Hatte ich dir auch geschrieben, glaube ich. Die haben halt eine Revolution gemacht und haben gesagt, ey, wir brauchen keinen Pixar-Look, wenn wir einen animierten Film machen wollen. Wir machen komplett unser eigenes Ding. Und der sah in Into the Spider-Verse schon so geil aus, diese Adaption von einem Comicbook.
Mhm.
Und das nochmal so viel krasser machen konnten in Across the Spider-Verse, ja. ist brutal.
Ja, vor allem muss ich auch noch immer auf jeden Fall ansprechen, doch dass es ist ja nicht nur ein Stil. Es sind diese Wechsel an Stilen und diese verschiedenen Arten, die Stile auch immer wieder zu brechen oder auch gewissen Charakteren einen eigenen Zeichen- und Animationsstil zu geben.
Beziehungsweise dem jeweiligen Universum.
Oder dem Universum. Ja, natürlich, das macht ja auch unglaublich Sinn, so erzählerisch.
Ja, genau.
Ne? Wobei es auch, ich hatte das Gefühl, dass gerade bei, ist das Gwen Stacy, die
genau.
dann...
sie genau. hatte das quasi herausstechendste Universum mit den sehr emotional geladenen Farben. Das war so Watercolor-Style. Und quasi mitten in der Szene, wenn sich ihre Emotion geändert hat, hat sich auch die komplette Farbwelt innerhalb der Szene geändert, was natürlich sehr künstlerische Freiheit ist. Aber und ich bin auch ganz offen, ich glaube nicht, dass das funktioniert hätte, wenn es noch viel mehr in diesem Universum gespielt hätte. Mhm. Das wäre schon, glaube ich, anstrengend geworden. Aber
ja, aber so wie es eingesetzt war an den Stellen, war es dann Hammer. Das hat mich auch am meisten, geflasht.
Ja.
Ne? Ja, ja. Mehr will ich eigentlich gar nicht zu sagen.
Und das werden wir wahrscheinlich in Beyond the Spider-Verse nicht kriegen. Also lookmäßig, denke ich mal, werden die da auf dem gleichen Level bleiben, in dem gleichen Konzept bleiben, weil die beiden halt so eng zusammenhängen. Ja. Was ich nicht kritisiere. Ich freue mich einfach nur drauf, auf das, einfach mehr. Ja. Mehr von dem.
Ja, also hoffen wir mal, dass er 2024 kommt, also dieses Jahr.
Weil aktuell, jetzt mach doch keinen Quatsch.
Nee, aktuell gibt es immer noch keinen offiziellen Release. Der März-Release ist halt ein altes Datum, bevor sie es halt auch verschoben haben oder sogar mehrfach verschoben
Was
haben.
Was machst du mit mir?
Es tut mir sehr leid. Aber Vorfreude ist halt die schönste Freude.
Aha, okay. Dann hau mal was von dir raus, denn ich bin, was das Restjahr angeht, irgendwie ziemlich blank.
Ja, ich kann dir, glaube ich, auf die Sprünge helfen. Dann gibt es, glaube ich, ein paar Aha-Effekte und auch Bitte. Wahrscheinlich Filme, wo du denkst, warum kommt denn dieser Film überhaupt? Warum? Oh, aber erstmal einer, der jetzt heute anläuft, die auch diesen natürlich. Film, wenn wir den Podcast rausbringen, aber generell diese Woche ist Dune Part 2. Wie fandest du Dune eigentlich?
Ich hatte ihn im Kino gesehen und war sehr gelangweilt. Mhm. Dann habe ich ihn, weil alle den so geil fanden, dachte ich, boah, da muss doch irgendwas dran sein. Ich muss ihn mir zu Hause nochmal irgendwie geben. Denn was ich auch im Kino natürlich wahrgenommen habe, da noch mehr als zu Hause, natürlich sieht er Hammer aus. Mhm. Natürlich ist die Soundkulisse, die Hans Zimmer da geschaffen hat, dieser Blend, diese Mischung aus Soundeffekten und Musik, das quasi, es ist ja keine wirkliche Musik. Es ist ganz selten wirklich sehr viel Melodisches da. Das ist so ein Soundteppich, den er geschaffen hat. Und das funktioniert gerade in dieser Welt so unglaublich gut. Da habe ich nie ein Problem mit gehabt. Mhm. Die Art und Weise, wie der Bad Guy inszeniert ist und. Kann man jetzt viel drüber reden. War Hammer. Und trotzdem war
Man kann schon auf jeden Fall sagen, audiovisuell war es ein Meisterwerk.
Ja, auf jeden Fall. Und dennoch war ich irgendwie gelangweilt.
Mhm. Und das kann ich auch verstehen und nachvollziehen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen gespalten. So auch hier bei Oppenheimer. Es gibt so die eine Hälfte, die sagt, absoluter Hammer, der Film. Neuer Herr der Ringe. Ich bin so drin. Also wirklich sehr, sehr viele sagen das. Und dann gibt es andere, wie dich, die sagen, boah, es war total langweilig. Weil ich würde mal jetzt einfach behaupten, weil A, fast nichts passiert ist in diesem Film. Und B, weil die Figuren einen überhaupt nicht an sich reingelassen haben.
Aha.
Und das emotional, ich kann es nämlich bei mir sehen, beim ersten Mal gucken, dass emotional, erzählerisch oder figurenmäßig einfach gar nichts rübergekommen ist.
Ja, pass auf, du hast dir gerade in einem Punkt selbst widersprochen. Es war soeben ein Film, ich weiß den Namen schon gar nicht mehr, von dem Typen mit dem Toilettenputzer. Genau. Da hast du auch gesagt, es ist nichts passiert. Es muss in einem Film nichts passieren, damit das knallt, dich ranlässt und so weiter. Aber dann hast du es jetzt auch gesagt, ich glaube, der Hauptpunkt war, dass diese Charaktere einem einfach nicht so viel bedeutet haben. Mir null, als Spoiler. Als sein Vater gestorben ist, die Szene war cool. Und dieser Verrat, den hat man auch kurz gefühlt, weil es gut inszeniert war. Mhm. Aber es ging nicht darüber hinaus. Es war dann vergessen.
Ja.
Es war für mich belanglos. Mhm. Und das finde ich schade. Und das war beim zweiten Gucken zu Hause ein bisschen weniger.
Ja.
Wahrscheinlich auch hier, weil wieder Untertitel dabei war und man hier und da ein bisschen mehr mitbekommen hat. Will ich gar nicht bestreiten. Aber das hat jetzt 10% vielleicht rausgeholt.
Ja.
Also es blieb dabei. Der Film endet dann mit dem Moment, wo ich denke, ach, ich dachte, jetzt geht's los. Und
es
war so geschrieben von Anfang an, bla bla bla. Das ist aber einfach keine gute Begründung dafür, dass es funktioniert. Also ich finde, es funktioniert trotzdem nicht.
Ja, und ich würde da auch ergänzend sagen, dass es ja dann auch die Aufgabe und die Kunst des Regisseurs ist und mit seinem Team, dass man so erzählt, dass es einem nahe geht, dass es emotional ist und dass es einen packt und dass man involviert ist mit seinen Emotionen. Und ich bin mir sicher, dass die Geschichte an sich, die da erzählt wird, das auch hergibt. Aber dass der Fokus des Regisseurs nicht darauf lag oder dass er bewusst einen so unnahbaren Stil wollte. Blade Runner 2 hat er auch gemacht und der hat mich so distanziert da sitzen lassen. Okay. Mhm. Und ich weiß es nicht, vielleicht ist das einfach nicht seine Stärke. Und Arrival von ihm ist einer meiner Lieblingsfilme, aber dahingegen. Aber liegt es daran, dass die Figuren mich emotional so packen oder weil der Plot so spannend ist, und so thrillermäßig erzählt ist in Arrival, dass man...
Ich würde sagen, das. Denn ne, da,
das, ja.
Also in Arrival, jetzt wo du es sagst, ich wusste nicht, dass es vom selben ist, aber jetzt wo du es sagst, passt es wie die Faust aufs Auge. So, Arrival war genauso distanziert, aber die Frage, die im Raum stand, die zu beantworten, war unglaublich spannend.
Ja.
Und
ja,
das gibt's hier nicht.
Genau, hier gibt es keine Fragen. Hier.
Also eigentlich schon. Es gibt ja, ich finde auch diese Kraft, die er zu haben scheint, die Religion dahinter, dieser Orden, was auch immer es da mit diesen Ladies auf sich hat.
Ja, die Bene Gesserit.
Ja, das eigentlich macht mich das alles schon neugierig.
Mhm.
Aber irgendwas, es ist ganz schwierig für mich, den Finger drauf zu legen. Irgendwas war dann ein. Es reicht nicht. Also nur die Neugierde darauf reicht nicht. Mir nur Brotkrumen hinzuwerfen und coole Szenen hinzuwerfen, die er mit einem geilen Effekt diese Stimme dann nochmal benutzt.
Mhm.
Irgendwie hat es nicht gereicht. Und ja, er macht dann auch im Flugzeug den Move, wo sie die Typen dann irgendwie überwältigen. Aber irgendwie hat es nicht gereicht.
Ja, ja. Und das hatte ich auch das Gefühl. Ich bin deswegen auch bei Dune so ein bisschen, ja, so dazwischen. Also ich finde den, ich würde nicht sagen, der ist schlecht. Aber ich kann den auch nicht als überwältigend irgendwie so sehen, weil es einfach da zu viel fehlt, um es zu einem richtig guten Film zu machen. Das Visuelle, wie gesagt, das der Klang, Hammer. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen die Hoffnung, oder hatte die Hoffnung zumindest, dass jetzt im zweiten Teil halt mehr in der Hinsicht funktionieren wird, weil ein großes Risiko, wenn du es auch so verfilmst, der hat das Buch halt in zwei Filme geteilt. Das ist ein bisschen wie...
Ich dachte drei.
Nee, zwei für das erste Buch und der eventuelle dritte Film ist dann das zweite Buch.
Eventuell, come on, man.
Ja, also ich hoffe es, weil das wird besonders interessant dann. Aber der erste Film ist quasi nur Exposition. Wie du sagst, da wo die Story eigentlich losgeht, ist der Film einfach zu Ende. Und die letzten 45 Minuten fand ich auch extrem zäh. Das sind nur noch diese Flucht und Flucht und Flucht durch die Wüste rennen und irgendwie passiert eigentlich gar nichts mehr, aber es ist trotzdem immer noch ein Rennen hier und ein Quatschen da und ein leichter Kampf hier und dort und dann dieser Messerkampf als Finale war nicht auch ganz furchtbar, also wirklich furchtbar. Ja. Im zweiten passiert halt jetzt viel. Ne? Jetzt gibt es eine Story und jetzt ist die Frage, was macht der Regisseur daraus? Wird es ähnlich distanziert und emotionslos sein und vielleicht uns beide als Zuschauer eher kalt lassen? Oder ist jetzt mehr im Buch gegeben, was das Ganze dann plötzlich doch super entertaining macht?
Nicht falsch verstehen, ich brauche nicht in jedem Film die übertriebenste Tiefe, die super Verbindung mit den Charakteren, denn die Welt hat ja audiovisuell so viel hergegeben. Es ist auch irgendwie spannend, was die Fremen da so tun und so, aber wenn jetzt, ich glaube, es würde reichen, wenn jetzt einfach, wie du sagst, ein bisschen mehr passiert. Aber eine Sache habe ich dem Film auch ein bisschen übel genommen, muss ich ehrlich sagen. Und zwar so hart mit, was verständlich ist irgendwo aus Marketinggründen, aber so hart mit Zendaya zu werben.
Ja.
Und, also wie viel Screentime hat die? Hat die, was sind das, 4 Minuten, wenn es hochkommt?
Ja, vor allem ist ja immer wieder nur in diesen Traumsequenzen zu
stimmt.
sehen.
Ja,
ne?
Stimmt. Ja.
Und das hat mich auch beim Erstgucken sehr genervt. Beim zweiten und wiederholten Male, dann war es nicht mehr so auffällig. Aber beim ersten Mal dachte ich auch nur immer wieder diese selben Traumsequenzen, wo Zendaya so Lookbook-mäßig irgendwie Parfum-Werbung-mäßig so in die Kamera guckt und so.
Parfum-Werbung, das passt, ja.
Und am Ende dann einmal auftaucht und sagt, hi, ich bin Chani. Ende. So, und das war auch ein bisschen, ja, es war auch irgendwie, da habe ich auch so ein bisschen das Licht geführt, gefühlt, weil der Trailer hat sehr viel Zendaya gezeigt. Der hat auch diese eine komische Vision von Paul, wo so eine kleine Schlacht gezeigt wurde, war auch im Trailer sehr präsent, zumindest im letzten Trailer. Und ich habe natürlich gedacht, ja, Zendaya und auch so Kussmomente wurden im Trailer gezeigt, diese Schlacht. Okay. Wo ich dachte, ja klar, das ist das ganze erste Buch halt. Ist ja klar, ist ja alles da drin so, ne? Am Ende kämpfen die auch und Love Story und sowas. Und dann dachte ich irgendwann so mitten im Film, sie haben so langsam. Wie lange kann der Film denn noch sein? Da muss ja noch einiges passieren jetzt. Aber wir sind immer noch irgendwie an diesem Punkt und jetzt erst das und jetzt rennen. Hey, warte mal, nee, oh nein. Oh Gott, der wird gleich zu Ende sein, der Film.
Ja.
Oh fuck, er ist zu Ende.
Die Sache ist, also ich kritisiere das jetzt nicht nur aus einem Prinzip heraus, sondern ich finde, und ich wusste nichts davon, ich kenne das Buch nicht, ich wusste nicht, dass sie noch dementsprechend eine große Rolle haben wird, aber...
Spoiler!
Ich, ja, eben, was das Marketing mit ihr gemacht hat und dann aber auch, wie sie währenddessen mit diesen Visionen inszeniert hat. Sie wurde ja aufgebaut als was sehr Wichtiges.
Ja.
Und dann war es fast, es war sehr underwhelming, wie sie dann wirklich da war.
Mhm.
Und Ende.
Ja.
Aber ja, lass uns nicht zu lange auf ich meine, das ist 21 gewesen, ne? Ja, wir wollten über 24 richtig,
genau. reden. Aber so. Eine Sache muss ich dazu noch, ich habe den letzten Mal geguckt, ich habe ihn auch insgesamt jetzt viermal geguckt. Und immer im Kino bisher.
Was, Dune 1 im Kino nochmal jetzt?
Ja, einfach so als Refresh.
Aber der war jetzt im Kino wieder?
Er wurde ein, zwei Mal jetzt hier gezeigt auch.
Ach du Heilige.
Auch schön in unserem da Ultimate Cinity Kino da. Und ich habe zum ersten Mal diese D-Box-Sitze ausprobiert.
Ach du Scheiße.
Diese Wackelsitze, also so. Muss man sich so vorstellen, wie diese in so manchen Vergnügungspark, dieses 4D-Kino, wo dann so 3D geguckt wird, die Sitze wackeln.
Aber richtig trashig, Alter.
Und die Sachen da irgendwie Luft oder ein paar Wasserspritzen sich kommen. Aber natürlich nur die Sitze und nicht in dieser simulatormäßigen Extremheit, dass du so wirklich komplett hin und her geshakt wirst, aber du wirst auch ein bisschen geshakt. Das Ding kann sich wirklich neigen.
In den D-Box
sitzen, ne? Ja, genau. Du kannst im Kino jetzt hier bei Dune, das Ding neigt sich auch, das vibriert und das. Ich fand das extrem geil.
Ernsthaft?
Weil das hat echt nochmal eine Ebene zugebracht. Das sind so, manchmal sind es so diese Kleinigkeiten. Wenn du dich erinnerst, es gibt diesen Klopfer im Film. So ein kleines Gerät und die stecken das in den Sand und dann macht das so rhythmisches Klopfen, um diese Sandwürmer anzulocken.
Ja.
Und das macht immer so dock, dock, dock. Und das spürst du halt im Sitz auch. Und dann subtil. Und das ist irgendwie geil, weil es auch synchron ist natürlich. Und dann wenn du da mit diesen Helikoptern, diesen Ornithoptern rumfliegst, dann hast du natürlich auch diesen Flügelschlag natürlich, den du so spürst und da hin und her, also so, ne, diese Art von Vibration im Sitz. Und gleichzeitig aber auch dieses, dass du leicht nach links, nach rechts und nach vorne schwenkst und so leicht geneigt bist. Und das macht schon echt was aus. Und am allerkrassesten fand ich das aber bei so einem Kampfmoment oder bei so einem Schlag. Und du kriegst dann der Typ kriegt dann von rechts nach links einen reingehauen und der Stuhl zuckt auch wirklich dann zur Seite in dem Moment. Als würdest du gerade diese Wucht abbekommen. Und das hat teilweise so viel Immersion dazu gegeben, wo ich echt dachte, also bei manchen Filmen zumindest, habe ich richtig Bock, weiter auf diese Sitze zu setzen. Und bei Dune war es ganz angenehm, weil er teilweise dann wieder unglaublich ruhig ist und die Leute einfach nur noch
im Raum. Das wollte ich mich gerade fragen, ob es irgendwann inflationär wird.
Genau, in dem Film halt nicht, ne, dann, weil dann ja, es ist ja sehr viel einfach nur, die stehen rum und reden über Politik.
Ja,
ne? Das ist ja eigentlich sehr steif, ganz oft in diesem Film. Und dann hast du auch diese Ruhe, und dann vergisst du es auch und plötzlich passiert was und dann, wirst du wieder aufgehört. Das war irgendwie eine ganz gute Mischung.
Okay. Aber jetzt der Neue.
Der ist der Neue, ja genau. Also ich bin einfach, wir wissen ja, wie Dan war dabei. Es gibt viel mehr Action. Das war ja auch so ein großes Thema, dass der erste Film das gar nicht hatte. Und jetzt wohl deutlich mehr. Es passiert mehr. Es ist ja auch jetzt bis zum Ende eines Buches. Das heißt, der muss automatisch ein Ende haben. Sicherlich trotzdem irgendwo offen bleiben für den nächsten Film. Es gibt einige spannende Sachen, die da passieren und die gezeigt werden, auf die ich mich auch sehr freue, wie sie umgesetzt sind. Und es gibt geile Schauspieler in diesem Film. Und es wird, glaube ich, so oder so einfach ein Erlebnis, wenn man sich einfach sagt, so, ich will mich einfach jetzt mal berieseln lassen von dieser Wucht an krassen Bildern und Sound und Musik, dann ist das, glaube ich, schon
auf jeden Fall Atmosphäre. Ist ja nicht nur, dass die Bilder geil waren, sondern ich muss schon sagen, dass auch eins, was heißt auch eins, ich habe nur eins gesehen, diesen Planeten sehr schön erzählt hat. Es hat sich wirklich angefühlt wie eine komplett andere Zivilisation, wie anderes Volk. Also es ist quasi auf eine sehr andere Art und Weise das, was George Lucas erreicht hat, nämlich dass man sich gefühlt hat wie in einer ganz anderen Welt, in der ich neugierig bin, selber rumzulaufen. Also das hat der erste sehr, sehr gut getan.
Das stimmt, ja.
Und jetzt, wo ich mit einer anderen Erwartungshaltung reingehe, weil ich, um ehrlich zu sein, nicht erwarte, dass ich charaktermäßig super abgeholt werde oder super berührt werde, glaube ich, werde ich im Kino deutlich mehr Spaß haben. Plus, vielleicht haben wir Glück und es passiert wirklich dementsprechend mehr und die Action ist schöner und.
Ja, vielleicht lohnt es sich auch, je nachdem, wie wir da rauskommen, aus dem Kino auch darüber eine Podcast-Folge zu machen. Vielleicht, können wir mal überlegen.
Und eine Direct-Reaction wieder.
Ja, wir gehen ja leider nicht zur selben Zeit ins Kino, außer du gehst Samstag und dann reden wir erst irgendwie am Montag oder so.
Ach ja, du hast mich ja wieder hängen lassen.
Ich wurde eingeladen.
Bitter. Aber dann, ey, ja, lass uns auf jeden Fall zusammen mit D-Box setzen da rein, denn das bin ich jetzt neugierig.
Oh ja, ja, lass das machen.
Oder
das machen.
Bist du jetzt am Samstag dann mit D-Box setzen?
Nee, ich bin Samstag halt deswegen auch so getrennt mit der Gruppe, weil wir in Leonberg in Stuttgart oder bei Stuttgart
okay,
ins IMAX gehen, angeblich das größte IMAX der Welt. Und das, dafür machen wir dann noch diese Fahrt dahin.
Okay, krass.
Und dann hoffe ich auch, dass das dieses IMAX ist, was auch oben und unten mehr Bild hat. Weil das ist ja auch so ein Ding, was der erste Teil hatte, was man aber nur im IMAX sehen konnte.
Aber warte mal, was heißt, du hoffst darauf, wenn ihr in IMAX-Kino
geht? Ja, das ist das Problem mit IMAX-Dingern. Das ist wirklich ätzend. Die haben kein einheitliches System. Du kannst verschiedene Kinos lizenzieren lassen als IMAX-Zertifikat und das IMAX verkaufen. Aber die Leinwandgröße, also das Format der Leinwand ist halt unterschiedlich. Ich war schon in vielen IMAX-Kinos, die sind komplett nur Cinescope und dann fehlt halt das Besondere in dieser Richtung.
Ja, aber warum nennt man das denn so? Wo haben die dann, ich meine, das ist als wenn du sagst, ey, ich habe hier Kartoffelpommes gemacht und du kriegst halt Sudels.
Ja, die sagen.
So, also,
ich glaube,
darum geht's doch bei IMAX, oder?
Ja, es ist halt, würde ich auch eigentlich sagen, aber es geht halt nicht nur darum. Es geht auch um eine Mindestgröße der Leinwand. Es geht auch um den Sound vor allem und es geht um eine Bildqualität und Projektorqualität.
Nee, sorry. Also, nee.
Genau, und deswegen war ich auch schon sehr oft enttäuscht, als ich dachte, boah, oh mein Gott, hier ist ein IMAX, ey, lass doch mal den Film da gucken. Und das war einfach, ja, vielleicht gefühlt ein bisschen lauter.
Ja, nee, boah. Wir machen weiter. Was haben wir noch in diesem Jahr? Ich bin blank.
Ich werde einfach mal ein paar Sachen droppen und gucken, wie du reagierst.
Immer aha.
Roadhouse. Es ist nicht verwunderlich, dass du jetzt den Kopf schüttelst und denkst, was ist das? Ich habe bis vor kurzem nicht von diesem Film gehört, aber es gibt einen 80er-Film mit Patrick Swayze.
Ach du Shit.
Wo er der krasseste Dude Amerikas ist und er wird angeheuert, dieses eine Roadhouse, so eine Bar mit Bühne und Musik irgendwo an einer Road halt aufzuräumen, damit das Business wieder läuft. Es ist eine Art moderner Western, also modern für die 80er. Mit absoluten Macho-Charakteren, schlechten Kampf-Prügelszenen, den allergeilsten Sprüchen, den du je gehört hast, die ernst gemeint waren, wo man jetzt aber seinen unglaublichen Spaß mit hat. Es war wirklich einer von diesen Ultimate 80er-Filmen, aber halt so ein bisschen diese andere Richtung, nicht so wie wir letztens das hatten mit dem Vampir-Film, The Lost Boys, sondern eher, aber das war eher so diese Jugendrichtung, sondern so eher in diese harte Action-Erwachsenen-Richtung.
Geil, ey. Warum ist dein Fernseher weg? Jetzt habe ich Bock darauf.
Der ist wirklich unfassbar unterhaltsam. Und wir haben den, auch zum Schock für dich jetzt wieder, auf Deutsch geguckt, weil er dadurch halt noch lustiger
genau,
ist.
Genau, bei sowas, glaube ich, geht das klar.
Wirklich die Sprüche, die der die ganze Zeit klopft, das ist der Hammer. Und jetzt kommt ein, also das wussten wir auch gar nicht, einfach ein Remake des Films.
Wer
kommt jetzt bald. Also die Leute, die es geguckt haben, Marc Schießer in dem Fall, Patrick hat mir den empfohlen.
Okay,
und
okay.
Mit Marc und Lisa angeguckt. Und ein Remake, hochgradig teuer für Amazon, Prime mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle.
Oh.
Ja, genau. Oh.
Oh.
Und er sieht gut aus, der Film. Und Jake Gyllenhaal auch, wie immer. Und er ist natürlich er sieht nicht mehr so trashig aus und nicht mehr so albern.
Da ist die Frage, ob dann nicht was flöten geht.
Richtig, aber dennoch, also wir dann kannte den Alten nicht, hat den Trailer gesehen, meinte einfach, boah, sieht einfach nach einem guten Action-Thriller aus, einfach noch Spaß so. Oh ja, dann Danielle Melchior spielt die weibliche Hauptrolle, die ist mir sehr positiv aufgefallen in The Suicide Squad, auch von James Gunn. Und als kleine Nebenrolle in Guardians of the Galaxy 3, in diesem geilen organischen Wissenschaftszentrum da. Die hatte so auch ganz, ganz, weiß nicht, ob orange Gesicht und ganz bunte Haare. Also er hat Quill ganz lange als Geisel so mitgenommen und immer mit der geflirtet.
Okay.
Anyway, der Film kommt, das ist irgendwie eine witzige Überraschung. Und wo wir gerade so bei Dingen aus der Vergangenheit sind, es kommt ein neuer Ghostbusters. Frozen Kingdom.
Okay.
Der letzte Ghostbusters, hieß der Legacy, den mochte ich tatsächlich ganz gerne.
Ja.
War nicht der Oberhammer, hat auch meiner Meinung nach sehr viel Potenzial verschenkt, aber war trotzdem sehr sympathisch und charismatisch und der neue Cast hat mir sehr gut gefallen mit den Kids. Diese Runde macht jetzt den zweiten Film, diesmal aber wieder mit mehr Budget und wieder in New York und im Trailer sieht man auch die ganzen Alten nochmal ein bisschen mehr involviert, was ja, sei es Fanservice, sei es, muss das jetzt sein, so alt wie die sind. Aber
wir haben beides gesehen, es kann funktionieren, es kann genau, in die Hose gehen.
Genau, und der kommt, dann kommt ein neuer Godzilla-Film, oh Gott. Wie Godzilla X Kong,
aber The das New ist jetzt
Empire, amerikanisch.
Wieder, alles klar.
Der letzte Film war ja Godzilla vs. King Kong, den ich überraschend gut fand. Also da, was...
Faszinierend, was da für eine Subkultur an mir vorbeigegangen ist. Ich habe keinen einzigen gesehen.
Nicht mal so von Gareth Edwards, den ersten?
Nichts.
Ja, wie gesagt, die ersten beiden waren auch echt nicht gut.
Das Einzige, was ich an diesen Riesenviechern gesehen habe, war Pacific Rim, der... ich weiß diese Umschreibung gerade nicht. Der beste, schlechteste Film, den ich je gesehen habe.
Ja, also der
beste, schlechte Film, den ich je gesehen habe.
Interessant. Also ich fand den... Ich weiß nicht, ob ich überhaupt als schlecht bezeichnen würde, aber er modernisiert halt diesen Trash vielleicht, dieses Riesenmonster kämpfen gegen Riesenroboter. Trash ist es wahrscheinlich gar nicht aus japanischer Sicht.
Nee,
aber ja, und der hatte auch seine Schwächen im Drehbuch natürlich ganz groß, aber der hatte dieses Kämpfen und dieses Kaiju-Ding einfach richtig gut hinbekommen damals.
Pacific Rim. Ja, aber das ist die einzige Berührung, die ich mit diesem... Kaiju halt hatte.
Ja, und
das heißt, ich wusste, dass Godzilla existiert, aber als du mir gesagt hast, dass da, weiß ich nicht, 30, 40 Filme existieren, wusste ich
ja
nicht.
Ja, und davon sind einige echt sehenswert. Ja, aber ob der neue was taugt, ist es derselbe Regisseur wie vom dritten, der mich sehr beeindruckt hat, auch in seiner Regiearbeit, für so eine Art von Film jetzt. Ne? Aber der Trailer sieht nicht so geil aus, finde ich. Bin gespannt. In den letzten zwei, dem zweiten und dritten Godzilla, hat auch hier Eleven aus Stranger Things mitgespielt, die jetzt auch dann einfach generell ein sehr großer Star ist. Jetzt im Neuen nicht mehr. Mal sehen. Aber jetzt kommt einer.
Kann ich mitreden?
Ja. Dieses Jahr kommt endlich ein neuer.
Oh, ich sehe dein Grinsen.
Ein neuer.
Was?
Ich sag einfach den Titel. Furiosa kommt. Ein neuer Mad Max Saga
Film. Oh, geil.
Mit Anya Taylor-Joy.
Ich habe Angst, tatsächlich. Wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit darüber geredet. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Fury Road.
Oh ja, ich auch. Viele sind es.
Wenn ich Anya Taylor-Joy höre, verbinde ich die halt als allerletztes mit diesem Universum. Und bin sehr gespannt, wie das funktionieren soll. Vor allen Dingen, es ist ja nicht nur... Nee, ich muss zurückspulen. Natürlich kann sie in diesem Universum funktionieren. Aber als eine junge Furiosa... sehr schwer vorstellbar. Was nicht heißt, dass es... Also ich bin sehr neugierig, habe aber auch irgendwie Schiss.
Ja, ich auch, weil Fury Road einfach so ein Brecher war und so eine Überraschung und auch, glaube ich, ein Film, wo so viel Zeit ja drinsteckt in der Produktion an sich und Trouble und was dabei rausgekommen ist von diesem schon über 70-jährigen Regisseur damals.
Ach, krass.
Unfassbar. Auch hier wieder ein Regisseur, der so viel Power reinbringt, die man in jedem Schauspieler, aber auch in jedem Shot, in jedem Stunt irgendwie spürt, von vorne bis hinten bei Fury Road. Und und es hatte diesen Handmade-Look auch noch irgendwie bei Fury Road. Und jetzt bei Furiosa, es wurde auch von einigen schon kritisiert, dass der Look so clean ist.
Da gibt es einen Trailer für.
Es gibt einen Trailer.
Alter, ich bin irgendwie vollkommen raus.
Ja, ich merk's. Es gibt einen Trailer und er sieht natürlich aus wie der Look von Fury Road, nur digitaler und cleaner.
Oh.
Und bisher, ich habe jetzt, glaube ich, nur einen Trailer gesehen, aber auch deutlich kleiner. Also im Sinne von, du hast jetzt nicht mehr diese riesen Kolonne an Autos und du hast nicht diese große Weite der Bilder irgendwie gehabt. Es wirkt halt ein bisschen, ich weiß nicht, mein erster Eindruck war, es ist kontrollierter. Es ist nicht mehr so riskant über 5 Jahre gedreht oder wie es auch immer das war damals, sondern über... vielleicht einen kleineren Zeitraum, vielleicht mehr im Studio, vielleicht mit mehr Sicherheitsvorkehrungen, aber damit auch vielleicht weniger rohe Gewalt.
Die Sache ist, das Problem an dieser ganzen Sache für mich ist, bei mir gehen halt direkt Alarmglocken los, so, denn es kann sehr gut sein, dass das wunderbar funktioniert und ein super Projekt ist.
Ja.
Die Sache ist nur, in dem Moment, wo du in den Titel das packst, womit Leute sehr viel verbinden.
Mhm.
Und das dann nicht zu bedienen, ist einfach gefährlich. So, denn wenn ich Furiosa höre, wenn ich Mad Max, das Universum vor Augen habe und ich bin nicht tief im Mad Max-Universum drin, sondern ich habe nur Fury Road da, uns dann nicht das zu geben, was all das gerade an Erinnerungen hervorruft, dann muss es schon richtig gut sein, dass die Enttäuschung nicht überwiegt, gewisse Sachen nicht zu bekommen. Mhm. Das sind jetzt gerade alles natürlich nur Vermutungen, was man alles nicht bekommen wird, aber ich traue da gerade deinem Urteil, wenn du sagst, der Trailer gibt schon die und die Anzeichen her.
Ja, genau. Und ich hoffe, dass das halt trotzdem am Ende anders ist und in der Gesamtheit einfach ein super geiler Film ist. Also nur, falls das nicht rüberkam, viele Leute, die Interesse an diesem Film auch haben, es ist ein Prequel zu Fury Road mit der Hauptfigur jetzt, die Figur, die von Charlize Theron gespielt wurde, Furiosa, Imperator Furiosa oder Imperator Furiosa auf Englisch. Und man sieht auch ein paar bekannte Gesichter wieder aus dieser Welt, in der sie lebt oder ne, wo sie vorher dann, wovon sie dann ja in Fury Road auch abhaut oder versucht abzuhauen. Und wir haben auch Chris Hemsworth als neuen Charakter dabei. Dein Gesicht verzieht sich. Ja, es ist mal gucken, was es wird. Es ist, sieht wild aus, aber auch ein bisschen künstlicher als früher.
Okay, was haben wir noch? Komm.
Weiter geht's. Kingdom of the Planet of the Apes.
Oh! Okay.
Ja.
Die Trilogie ist ja mittlerweile schon, wie alt ist die? Schon ein paar
Jahre. Schon einige Jahre alt. Und sie ist wirklich eine von den wenigen wirklich großartigen Trilogien.
Alter, war das geil. Das
richtig
war
gut.
Und jetzt wollen die da weitermachen, oder was?
Genau. Es spielt ja viel, viel weiter in der Zukunft.
Andy Serkis noch am Start.
Das weiß ich gar nicht. Der Film, ich habe jetzt, es gab zwei Trailer. Der erste Teaser hat quasi nur Affen gezeigt und sehr viele Bilder, die sehr an Horizon Zero Dawn erinnern.
Oh, okay.
So wie die Welt halt jetzt, weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte in der Zukunft halt komplett überwuchert
ist. Also Caesar ist weg.
Genau, Caesar ist ja auch schon im dritten Teil zu Ende erzählt gewesen. Und das spielt lange, lange danach.
Was heißt zu Ende erzählt?
Du hast den dritten doch gesehen, oder?
Ist halt echt lange her, Alter.
Ja, Spoiler. Spoiler für alle, die noch Planet der Affen Trilogie sehen wollen.
Ich sehe dein Gesicht, ich denke, was du sagen wirst, aber ist gestorben, oder wie?
Ja, am Ende ist er gestorben.
Ja, gut, dann müssen wir wohl nochmal ran da.
Das die könnte man auch nochmal, ich habe ja die UHD-Box hier noch nie reingeguckt.
Du hast keinen Fernseher.
Ja, bald wieder. Scheiße. Das ist wirklich eine schlimme Zeit gewesen, die letzten anderthalb Monate ohne Fernseher, sage ich euch, Leute. Ich habe dennoch weiter fleißig Filme gekauft, aber konnte sie nicht gucken. aber das ist interessant. Das wird jetzt mal eine neue Trilogie, die spielt ganz weit in der Zukunft. Ich weiß auch nicht so ganz, worum es geht. Ob das dann alles da endet, wo dann der ganz alte Film begonnen hat, wo dann die Menschen aus der Vergangenheit da landen. Kannst du den allerersten eigentlich gesehen, den Original?
Nein, ich weiß gar nicht.
Den müssen wir mal nachholen. Der ist ja eh komplett unabhängig von diesem neuen Film. Aber der ist, der erste aus den 60ern, ist wirklich grandios.
Du hast keinen Fernseher.
Richtig. Gibt's davon eine UHD? Es geht weiter. Deadpool und Wolverine.
Ah, schwierig. Letztens noch den Trailer
gesehen. Ja, da kam der neue, ganz genau. Das ging so ein bisschen rum. Der hat extrem viel Klicks gemacht, der Trailer. Und also es wird auf jeden Fall Spaß machen, bestimmt. Interessanterweise haben sie da ja diese TVA aus der Loki-Serie, diese Control für die Multiversen da eingebaut. Oder war es für die Zeit?
Du musst das mal ganz wichtig erwähnen für die Leute, die es nicht wissen. Das wusste ich auch nicht, bis ich da mich irgendwie einmal kurz durch einen Kommentar gelesen habe oder so. Anscheinend hat Disney jetzt, weiß nicht, haben die das gekauft oder?
Die haben 20th Century Fox ja gekauft.
Ach so, okay.
Das steckt
ja
doch da alles drin, wenn ich mich recht entsinne, deswegen.
Genau, das war von Fox, das wusste ich. Aber ich wusste jetzt nicht, ob die.
Ja, genau, mit X-Men und so.
Ob die das Fox, Franchise gekauft haben, ob die anscheinend das Studio gekauft
haben. Die haben komplett Fox gekauft und damit auch alles an den Filmrechten von X-Men.
Ich habe nämlich auch vorstellen können, dass die es gemacht haben oder hätten, wie die es mit Spider-Man gemacht haben, wo die ja mit Sony sich hart gestritten haben und dann, ey, wirklich für 6 Filme, 3 eigene, 3 Auftritte und dann ist wieder vorbei. Aber nee, anscheinend, okay, haben einfach den Fisch komplett gefuttert. Okay.
Genau, deswegen haben die auch alles und so.
Ja, und dementsprechend hat der Trailer halt auch, natürlich hat Deadpool ja die Freikarte beziehungsweise die Pflicht, die vierte Wand zu brechen und hat natürlich auch im Trailer auf Disney rumgehackt und will anscheinend sehr stark mit der Fahne wehen. Wir haben uns nicht verändern lassen.
Ja.
Wir hacken weiter auf allem rum, was wir wollen, also auch Disney. Keine Ahnung, ob es passieren wird oder ob das jetzt nur ein Checkbox gemacht, ja. Und das war's.
Ja, dann. Mal sehen. Also gerade die Marvel-Welt braucht, glaube ich, gerade ein Shake-up, aber sowas von. Und die Filme zuletzt von Marvel sind ja auch nicht mehr erfolgreich gewesen. Wobei Guardians of the Galaxy Volume 3 wirklich erfolgreich war.
Genau, weil es kein Marvel-Film ist. Darauf will ich ja immer hinaus.
Aber natürlich assoziieren Leute das damit. Ich würde sagen, weil er einfach ein guter Film war, ein richtig guter Film, wo die Leute gesagt haben, ey, den musst du sehen.
Natürlich ist das der Hauptgrund, warum der Film erfolgreich ist. Aber ohne Mist, ich sag das jetzt einfach, ich bin nicht der Einzige, der das Gefühl hat, das ist etwas, was in einem Seitenstreifen läuft. Und dass du... Wenn jetzt Marvel einen sehr schlechten Ruf hat, was kriege ich immer mehr mit, dass der nicht so hart auf Galaxy abfärben kann, weil Galaxy einfach nicht
Marvel ist. Ja, das mag gut sein. Dass es halt noch abseits genug ist.
Ja.
Das stimmt.
Okay, ich fand Deadpool 2 einfach nicht gut.
Ich auch nicht.
Ich fand ihn richtig, richtig schlecht.
Ja, ich war auch super enttäuscht. Ich dachte auch noch, nee. Der erste war überraschend cool.
Ja, der war der Hammer. Sich das zu trauen, die auch diese Katharsis, die man da kriegt, dass, ich weiß nicht, wer es weiß, aber in X-Men Wolverine hatte er...
Origins,
hatte Ryan Reynolds seinen Debütauftritt als, oder zumindest hatte er da die große Rolle als Deadpool und es war... Einfach nur eine Shitshow, gerne mal bei YouTube gucken. Es ist einfach nur peinlich, wie das inszeniert war und so weiter. Und das hat gerade Reynolds nicht auf sich sitzen lassen, hat gekämpft und durfte dann irgendwie seine Version von Deadpool rausbringen. Hat Hammer funktioniert, 2 hat nicht funktioniert und es fühlt sich jetzt, ich habe ein bisschen Schiss, das ist ein richtiger Schuss in den Ofen.
Ja, kann sein. Also ich meine, nach 2 kann es nur besser werden und Hugh Jackman ist dabei.
Ja, genau das ist die Sache. Logan. Wir haben uns hart darüber gestritten. Mhm. Ich weiß, für mich ist es einer der größten Filme, die ich je gesehen habe.
Der was-Filme?
Logan.
Ist einer der was-Filme?
Der größten Filme. Der besten Filme, die ich je gesehen habe.
Das ist erstaunlich.
Ich weiß, das ist ein anderes Thema. Das wollen die ZuhörerInnen bestimmt irgendwann noch mal hören, warum wir da so drastisch anderer Meinung sind. Aber, Spoiler, da ist der Charakter auserzählt. Hugh Jackman ist einfach auch alt. So, das war ein sehr geiler Abschluss für den Charakter und vor allem für die Kombination Hugh Jackman mit dem Charakter.
Ja.
Das ist wie Tony Stark, Spoiler. Das ist vorbei.
Ja.
Und was soll das jetzt? Die retconnen sich selber? Warum? Ja, in was für einer Form soll der jetzt wiederkommen? Die agen die den brutal. Was soll das werden jetzt?
Ja, die Sache ist ja, das ist ja auch das Thema des Trailers, diese Multiversen-Sache und dass da irgendwie die Multiversen außer Kontrolle geraten. Deswegen ist diese TVA ja auch da, diese Behörde, die das alles wieder in Ordnung bringen soll.
Das meine ich nicht. Ich meine nicht, wie die das narrativ verpacken können. Da gibt es ja, ich meine, ich weiß nicht, seit wann, seit ein paar Jahren darf man anscheinend bringen, was man will und es ist irgendwie geil mit den Multiversen und. Ich meine nur, so aus popkultureller Sicht und aus inszenatorischer Sicht, was willst du jetzt mit Jackman noch machen? Also wie willst du ihn wieder in diese alte Form gießen? So, Logan hat damit nicht nur gespielt, sondern es war das Hauptaugenmerk von Logan, dass Wolverine alt und kaputt ist. Und, Spoiler, am Ende stirbt. Du kannst etwas schreiben, dass er aus einem anderen Universum wieder da ist, aber viele haben mit diesem Charakter jetzt einfach abgeschlossen. So.
Ja, ja, ja.
Und den jetzt wiederzubringen mit Hugh Jackman, der... Alter, hast du dir Downey Jr. mal reingezogen im stinknormalen Interview? Der sieht schon lange nicht mehr aus wie Tony Stark. Ja. Und dasselbe wird mit Hugh Jackman der Fall sein.
Ja, also mal sehen. Ich finde, das alles Sachen, die stören mich, um ehrlich zu sein, gar nicht. Also ich denke mir einfach
stören, nur... Die machen mir Sorgen.
Ja, aber auch das macht mir, glaube ich, auch nicht so viel Sorgen. Wir haben ihn im Trailer noch nicht gesehen. Die wollen uns das noch ein bisschen, dieses Geheimnis noch ein bisschen bewahren. Oder vielleicht sind die Effektshots einfach noch nicht fertig mit dem De-Aging, wie du sagst.
Ja.
Aber, ich weiß nicht, ich habe Bock. Im Endeffekt sehe ich das halt nicht als Fortsetzung eines Characters oder es ist jetzt Teil dieser größeren Geschichte und einfach nur, das ist ein Spaßfilm für mich. Das ist einfach ein Riesenhaufen Craziness und die experimentieren, die machen sich über alles lustig, die werden sich die ganze Zeit selbst verarschen, die werden alle Marvel-Filme irgendwie durch den Kakao ziehen und deswegen passt das. Da kann auch, ich meine, wir hatten ja auch hier Patrick Stewart in dem Doctor Strange-Film. Komplett wasted und furchtbar natürlich. Aber ich weiß nicht. Ich war überrascht, dass der Film wirklich Deadpool and Wolverine heißt. Das ist im Titel. Das ist ja wie so ein Buddy-Film, also der Titel. Und in der Vergangenheit, wo halt immer wieder diese Gerüchte aufgeflammt sind oder irgendwelche Leak-Fotos vom Dreh, dass Wolverine, also Hugh Jackman, da auftauchte, Das waren immer so Sachen, wo ich dachte, der hat halt ein Cameo, vielleicht einen etwas größeren Cameo. Ist das trotzdem Deadpool-Film? Aber das ist ja scheinbar wirklich so, es geht um die beiden.
Aber ich habe auch irgendwo gelesen oder gehört, dass eben genau das lange nicht klar war, dass der Titel jetzt nicht von Anfang an so gedacht war.
Kann sein.
Ich habe halt, die Assoziation, die ich habe, ist, Ryan Reynolds kämpft weiter, will noch irgendwas machen da und sehr viele Köche rühren irgendwie 20 Jahre darin rum und Wolverine dabei, nicht, kriegen wir Jackman, ja, nein, überzeugt, doch, wie viel können wir ihn einbauen, bla 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 und müssen wir umschreiben, Reshoots, irgendwas, so fühlt sich das an, das fühlt sich nicht an, als sei da eine klare Vision von vornherein da und die haben sie umsetzen können. Aber es fühlt sich da an, als kann das gar nicht so sein.
Aber vielleicht ist das auch die DNA von Deadpool, dieses jahrelange kämpfen dafür, dass das überhaupt möglich ist. Ich meine, er hat ja auch in beiden Teilen, glaube ich, den Joke gemacht, dass die Hugh Jackman nicht für ein Cameo gekriegt haben. Und,
aber wie lange trägt sich diese Tonalität so? Also ja, du kannst diese selbstironischen Fourth-Wall-Break-Witze machen, aber vielleicht bin ich auch gerade nur so enttäuscht noch von und habe noch so ein Nachwehen von dem zweiten, aber es fühlt sich an wie, das ging so in die Hose, dass es nicht, dass Alter, 2 war so scheiße. das
ja, ich fand es ähnlich schlecht auf jeden Fall.
Ich hab ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Also ich werde es natürlich gucken und natürlich bin ich neugierig, aber da ist irgendwas ein bisschen verletzt in mir. Das fühlt sich an wie, ihr habt es in den Sand gesetzt, was wollt ihr denn da jetzt noch aus so einem Cash-Grab rausholen?
So? Also ich glaube, bei mir ist es halt tatsächlich ähnlich gewesen, als der Film noch frisch war. Aber weil so lange die Zeit jetzt, also so lange her ist, ist mir es egal geworden. Aber ich war noch beim ersten Teil auch so begeistert und fand es halt geil, den zweiten Teil sich auch, also hat der Regisseur im ersten auch gesagt, dass er im zweiten nicht einfach das Gleiche wiederholen will, sondern er will sich jetzt weiterentwickeln. Das muss jetzt noch was anderes werden als einfach nur Deadpool 1 nochmal. Und dass man in eine neue Richtung geht, auch inhaltlich und storymäßig und trotzdem natürlich diesen Humor beibehält. Und das fand ich spannend, weil ich dachte, das ist erstmal geil, aber gib mir mehr, gib mir ein größeres Universum, gib mir noch mehr Tiefe und gib mir neue Richtungen, die mich überraschen inhaltlich. Und dann gab es ganz viele Differenzen zwischen Studio und Regisseur. Ich weiß nicht, ob vielleicht auch Ryan Reynolds und Regisseur Differenzen hatten. Dann war halt Tim Miller raus, der Regisseur. Und dann kam ein neuer Regisseur. Und dann,
okay, das ist natürlich
immer. Und dann haben die halt einfach Deadpool 1 versucht, nochmal komplett zu rehashen, also einfach komplett nachzumachen. Und ja, ich fand's auch furchtbar. Und ich war auch sehr traurig danach, weil ich dachte, die haben irgendwie so eine geile, mögliche, coole, eigene Franchise gerade oder eine Geschichte kaputt gemacht, indem sie einfach nur denselben Rotz, also nicht denselben Rotz, aber dasselbe irgendwie nochmal gemacht haben und rauskam Rotz.
Ja, also traurig trifft es ganz gut. Und nicht nur, weil ich jetzt einen schlechten Film gesehen habe, sondern weil eins so gut funktioniert hat und die da eine Nische mit aufgemacht haben und eine. Die haben quasi jetzt etwas gemacht, was niemand anders machen kann und darf. Das geht nicht. Das kann sich niemand anders in der Form erlauben.
Ja.
Und dass das so kaputt gemacht wurde, ist einfach schade.
Genau, und ja, das Potenzial, das hintersteckt. Das ist immer das, was mich am meisten dann niederschmettert in der Filmwelt, wenn einfach so gutes Potenzial einfach so verschenkt und nicht genutzt wird und dann ist es irgendwann verpufft. Und deswegen, aber das ist so lange her für mich und es gab so viele andere Filme, die mich so begeistern in den letzten Jahren oder dazwischen auch begeistert haben und neue Sachen und dass mir es einfach so egal geworden ist. Und deswegen denke ich mir jetzt bei dem neuen Film so, hey, ja cool, gebe ich nochmal eine Chance, weil ja.
Wann ungefähr?
Eine gute Frage. Ich habe leider die Release-Dates nicht
aufgeschrieben. Egal, next.
Aber next. Wahrscheinlich im Sommer, so ein Sommerfilm. Dann kommt auch dieses Jahr Joker.
What?
Neuer Joker-Film. Der Joker wird fortgesetzt, der von Joaquin Phoenix gespielt wurde. Von Todd Phillips, der Regisseur von Hangover.
Ich bin echt vollkommen raus. Ich weiß davon gar nichts.
Ja, und da erzähle ich mir ein paar lustige Sachen dazu. Und zwar ist Harley Quinn drin.
Warte, lass erst mich, bevor ich was weiß, meine Gefühle äußern.
Okay.
Bevor ich was weiß. Ich halte es für einen großen Fehler.
Mhm.
Er war so rund, etwas so Eigenes. Das ist wie ein gutes Computerspiel. Es darf auch mal ohne Sequel funktionieren. Mhm. Es darf auch einfach mal allein stehen und fertig sein. Und diesen ganzen Trend, dass wir Anti-Helden jetzt erzählen, was super schwierig ist, wenn du Bad Guys in eine Protagonistenrolle steckst.
Ja.
Das ist von der Dramaturgie her einfach schwierig.
Mhm.
Und das hat Joker sehr, sehr gut gemacht.
Ja.
Du musstest den Typen nicht mögen, um den Typen irgendwie nicht ranzulassen. Du musstest du musst nicht mit ihm auf einer Seite sein, du musst nicht mit ihm sympathisieren und der Film hat trotzdem funktioniert. Das war Suicide Squad 1 zumindest, ich habe den 2, also das The Suicide Squad immer noch nicht gesehen. Das hat so von vorne bis hinten nicht funktioniert.
Ja. Ja, stimmt.
Und also das fühlt sich an wie, was brauchen wir nicht?
Ja, genau, es war wirklich rund. Auch dieser kleine Schlenker mit Bruce Wayne hat das Ganze einfach nur nochmal so komplett geerdet und rund gemacht und zu Ende erzählt.
Ja.
So, das war einfach, mehr braucht es nicht. Aber dachte sich vielleicht Todd Phillips auch. Und deswegen war mein erster Punkt, den ich eben sagen wollte, dass Harley Quinn mitspielt, gespielt von Lady Gaga.
Okay.
Mhm. Und die hat ja schon einige gute Performances als Schauspielerin gehabt, einige sehr gute. Und das ganze Ding ist ein Musical.
Okay.
Also,
Musical im Sinne von Sweeney Todd? Oder wirklich durchgehend?
Ja, ich hätte es mal so wie Sweeney Todd oder wie La La Land. Da ist ja auch immer so die Storyparts und gesungen.
Ah, Sweeney Todd war schon ein bisschen mehr noch als La La Land. La La Land
hat... Du meinst noch ein bisschen mehr, nicht...
Noch mehr Musical.
Ah, stimmt. Sweeney Todd war wirklich sehr viel Musical. Ja, ne? Ja, stimmt. Das war, ich weiß nicht, wie die Balance ist, aber... Okay. Da war mein Gedanke halt so... Der Regisseur selber gesagt zum Studio, nee, das ist ein Film, der ist rund, ich mache da keine Sequels, das macht keinen Sinn. Aber wir wollen, der Riesenerfolg, du darfst alles machen, was du willst.
Okay.
Ich habe noch nie ein Musical gemacht und ich wollte immer schon ein Musical machen.
Sweeney Todd war geil.
Leute, ich mache euch den Film, aber ihr gebt mir kreative Freiheit, ich mach Musical.
Okay, darum bin ich gerade froh, dass ich vorher meine Gefühle geäußert habe, denn jetzt habe ich Bock. Ja, ich meine, wann haben wir nochmal sowas gekriegt? Das ist eine Sparte, die irgendwie unterrepräsentiert ist für mich, denn... Es wird auch sehr, sehr schwierig sein. Also es wird Gründe dafür geben, dass wir davon nicht so viele Filme haben.
Meinst du jetzt wegen Bösewicht in der Hauptrolle oder Musical?
Nein, Musical. Mhm. Es wird Gründe geben und vielleicht tue ich dem Genre auch gerade irgendwie Unrecht und ich bin einfach nur zu oberflächlich unterwegs und es gibt eigentlich vieles. Aber die beiden Sachen, die du gerade genannt hast, fand ich großartig. Also Sweeney Todd und La La Land. Und cool. Auf dem Level hätte ich gerne einfach mehr davon. Darum, okay.
Wir müssen demnächst mal... eine meiner, glaube ich, früheren Perlen gucken, falls wir es nicht schon getan haben, Musical, Der kleine Horrorladen, Little Shop of Horrors.
Das hast du schon so oft erwähnt.
Großartigst. Müssen wir bald mal einen Filmabend machen, da müssen wir ein paar Leute mehr dabei sein.
Du hast keinen Fernseher.
Bald. Das ist ein Running Gag. Was auch noch kommt dieses Jahr, Sonic 3.
Es gab einen zweiten?
Ja, es kam sehr schön am ersten und zweiten. Der erste Sonic-Film war sehr erfolgreich, war der letzte Film, der noch vor der Corona... Welle halt noch die Chance hatte, einen Erfolg zu haben.
So lange ist das schon her.
Mhm. Und ich fand den auch überraschend gut. Nicht nur, weil mein Bruder die Synchronsprechstimme war. Ich habe ihn auch auf Englisch und auf Deutsch gesehen. Sondern weil ich fand, der erste hatte sehr viel Herz. Der hat mit der jetzt natürlich erforderten Prämisse, dass das Ganze in der Menschenwelt, in unserer Welt spielt und nicht in einer kompletten Sonic-Welt, dann aber auch trotzdem das Richtige raus gemacht. Die richtige Balance gehabt und Jim Carrey hat einfach gespielt, wie ich ihn früher geliebt habe in Dumm und Dümmer und Ace Ventura.
In eins jetzt.
In allen.
Nein, also, ich meine, er hat ist ja in beiden dabei.
Der war in beiden dabei, genau.
Okay.
Und im ersten, das war auch also ein Highlight für mich. Und das war irgendwie geil und wir kennen das Fiasko, der erste Teaser hatte diesen unglaublich hässlichen Sonic, wo die den so realistisch versucht haben zu machen, hat einen Shitstorm bekommen, die haben nochmal das Design geändert, dass er mehr wie im Spiel ist, die haben bestimmt darüber hinaus noch mehr geändert, dass mehr Spielanleihen drin sind, aber nicht, dass man das irgendwie gemerkt hat als schlimme Rewrites oder sowas, es war einfach ein netter, schöner Film und einer der besseren Spieleverfilmungen, weil er einfach als unabhängig vom Spiel einfach irgendwie sehr viel Herz hatte und Charisma. Aber natürlich jetzt kein Überfilm. Der zweite war dann so ein bisschen noch mehr von allem. Noch ein bisschen größer, schneller, lauter. Das war teilweise ein bisschen nerviger, teilweise aber auch sehr unterhaltsam. Jim Carrey konnte wieder schön aufdrehen und hatten einige doch sehr lustige Szenen. Weil das war auch so ein bisschen, glaube ich, so das Ding, das darf man nicht vergessen. Oder das sollten wir vielleicht wissen, das sind Komödien zum großen Teil. Die haben sehr viel Jokes. Das ist nicht einfach nur so... Ja, es gibt ja auch genug... Abenteuerfilme oder Teenie-Filme, die jetzt nicht nur von Humor leben. Aber das sind wirklich auch wirklich Komödien. Dadurch ist es auch leichter zu verzeihen, was man da sieht, teilweise.
Okay.
Ja, und jetzt kommt der dritte Teil. Eine Sache, die mich daran sehr freut, ist, das wurde erst vor kurzem bekannt gegeben, dass Jim Carrey wieder dabei ist. Er spielt halt den Bad Guy, Robotnik. Und er hatte nach dem zweiten Teil gesagt, dass er jetzt wirklich aufhört mit Acting. dass er jetzt in Ruhestand antritt. Und nur, wenn das Drehbuch so unendlich großartig ist, wie es niemals gegeben hat, dann könnte er sich überlegen, wieder mal zu schauspielen. Also können wir davon ausgehen, dass Sonic 3 der beste Film 2024 wird.
Alles klar. Was hast du noch auf dieser Liste? Wir gehen schon auf die 2-Stunden-Marke.
Ich frage mich, ob du auch schon so langsam ein Muster erkennst in diesen ganzen vielen Filmen.
Boah, du bist so vorbereitet heute. Was ist los hier?
Na, das kam mir während des Sprechens. Das Muster ist, bisher waren das alles Remakes oder Fortsetzungen.
Ja, genau. Stimmt, das ist mir eben einmal aufgefallen, wo ich fragen wollte, gibt es nicht nochmal irgendwas Originelles? Kommt jetzt was Originelles her?
Nee. Leider nicht. Also es gibt natürlich einen oder anderen Indie-Film, der bestimmt wieder was Originelles ist. Da gab es den neuen Film von dem Regisseur, von dem großartigen Call Me By Your Name mit Zendaya. Dafür habe ich letztens einen Trailer zumindest zur Hälfte gesehen. Ich wollte mich nicht zu sehr spoilern. Ich habe leider den
Namen vergessen. Das ist die Regel. Wenn man einen Trailer über die Hälfte guckt, ist er von dem Film nicht mehr so. Ja. Das ist die Regel.
Jetzt habe ich den Namen leider vergessen. Ich habe ihn bewusst weggelassen, weil ich dachte, ich habe so viele Filme hier. Aber das wäre vielleicht wieder was Originelles, aber ich auch aber kleines Budget, aber mit Zendaya. Ja? Anyway, der nächste Film, den ich hier habe, ist Nosferatu. Remake von Nosferatu. Aber von Robert Eggers, den ich sehr schätze. The Witch mit Anya Taylor-Joy. Und The Lighthouse mit Robert Pattinson und William Dafoe. Ich merke, das ist nicht so dein Geschmack.
Was heißt nicht mein Geschmack? Also gerade Lighthouse hat was mit mir gemacht. Witch hat auch was mit mir gemacht. Aber das sind Filme, ich fühle mich da nicht richtig wohl bei. Will er auch nicht. Verstehe ich, weiß ich. Es ist... Die Zeiten sind so hart geworden, dass man irgendwie auch... Ich schiebe so Filme mittlerweile gerne auf. Das ist was, wann bin ich in the mood dafür? Wann will ich
verstehe.
Ich muss da Zeit haben, danach noch Superbad zu gucken. Ich weiß es nicht. Und die Zeit nehme ich mir irgendwie in den letzten Monaten nicht mehr so richtig. Oder hab sie nicht, ich weiß es nicht. Von daher, ja.
Ja, also kann ich auch voll nachvollziehen. Und das ist auch nicht jedermanns Sache. Also wenn ihr die Filme nicht kennt von Robert Eggers, The Witch und The Lighthouse.
Mit 2 V, wichtig.
Richtig. Also The Witch ist eine Art Horrorfilm, aber es ist auch mehr ein Indie-Drama, aber es ist auch eigentlich mehr ein Versuch, Geschichte darzustellen. Immer mit der Möglichkeit, war da wirklich was dran? Gibt es wirklich Hexen? Und The Lighthouse ist ein schwarz-weiß 4:3-Film über 2 Männer, die zu lange isoliert in einem kleinen Leuchtturm sitzen und sich damit arrangieren müssen. Und das hat auch in der Vergangenheit von vor 100 Jahren oder so.
Wenn wir jetzt schon ein bisschen was dazu sagen, muss man auf jeden Fall ergänzen, dass die Tonalität das ist, was die so auszeichnet, die beiden. Ich kenne nichts an. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr von ihm kenne.
Es gibt noch The Northman, das war der letzte
Film. Habe ich noch nicht, genau.
Den mochte ich selber zum Beispiel nicht. Der hat mir zum Beispiel nur eher ungute Gefühle gegeben.
Okay. Ja, das haben Witch und Lighthouse auch gemacht. Ja. Aber das Unique ist halt nicht der Plot, sondern die Erzählweise. Denn da ist irgendetwas, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, da ist was, es schwebt so viel, so man schwebt durch so einen wabernden Raum, finde ich. Da ist jetzt kein so klarer roter Faden. Du hast nicht, bei beiden Filmen hatte ich nicht das Gefühl zu wissen, egal wann an dem Film, weißt du, irgendwann, der hat man ja so ein Gefühl, ich weiß, was ich hier kriege, ich weiß, worauf es hinausläuft. Bei beiden 0,0.
Richtig, richtig.
Und das Ende hat dann auch bewiesen, dass ich 0,0 Ahnung hatte.
Ja, es sind besondere Filme, die sind intensive Filme und ein ausschlaggebendes Merkmal, finde ich, ist auch mal das Schauspiel, was sehr intens und sehr, sehr gut ist. Holt da, glaube ich, einfach extrem viel aus diesen Schauspielern raus. Vor allem bei Lighthouse ist das schön zu beobachten. Was er mal im Interview gesagt hat, ist, er ist eigentlich gar nicht unbedingt Filmemacher. Das ist gar nicht das, was ihn so antreibt im Leben, sondern er ist Historiker. Und er möchte sich mit der Geschichte auseinandersetzen. Und das ist dann halt über das Medium Film kann er das halt machen.
Spannend.
Genau, das ist sehr spannend. Bei Northman ist es halt so, da gibt es dann gar nichts mehr Übernatürliches. Das gab es in Lighthouse ja eigentlich auch nicht. Nur so angedeutet.
Ich wollte gerade sagen. Also
ja, doch, doch ein bisschen schon. Mehr, doch ein bisschen mehr sogar, ja. Aber Northman ist zum Beispiel ganz realistisch, sehr brutal und zeigt halt die Wikinger, wie sie wohl anscheinend wirklich waren. Das ist einfach nur komplett von vorne sind grausam. Du hast auch niemanden zum Mitfiebern, weil alle Charaktere grausam sind bei den Wikingern da. Ja, und jetzt macht er einen Remake zu einem Film Nosferatu. Das ist die klassische Dracula-Geschichte. Früher hieß der Film Nosferatu, weil der Regisseur, der deutsche Regisseur, die in den 20er Jahren die Rechte an dem Buch nicht hatte. Er hat exakt dieselbe Geschichte erzählt, nur alle Namen geändert.
Und so geht man mit Copyright um.
Genau, und ja, er macht es jetzt, er macht Nosferatu, ist glaube ich auch wieder schwarz-weiß. Er orientiert sich auch ganz stark an dem ganz alten Film. Mal gucken, was es wird.
Okay, da bin ich jetzt aber neugierig tatsächlich. Jetzt, wo ich mich so ein bisschen auf Nosferatu Dracula im Kopf einlassen konnte, das passt zu seinem Stil.
Ja. Ja.
Ha. Okay.
Genau.
Hast du noch was?
Ich habe noch was. Also, Junge, ja, du merkst, es gibt nur noch Sequels, Remakes.
Ja, pass auf. Kriege ich dieses Jahr irgendetwas, was in die Richtung oder was ein bisschen wie Everything Everywhere All at Once geht. Etwas, was Banshees of Inisherin oder so. Irgendwie sowas.
Ja, also ich glaube, das sind die Filme, die man jetzt im Vorfeld nicht so vor Augen hat. Das sind die Filme, die plötzlich da sind und die anderen plötzlich überraschen. Und das ist auch das Schöne daran. Ich bin selber überrascht, als ich jetzt mal so ein bisschen was zusammengestellt habe hier an Filmen, wie viel dieses Jahr kommt und wie viel es eben Fortsetzungen und Remakes sind. Denn es wird noch krasser. Bist du bereit?
Okay. Zwei Stunden gleich geknackt, let's go.
Beetlejuice 2 mit Michael Keaton von Tim Burton und mit Jenna Ortega, die ja in Wednesday als Wednesday inszeniert hat und die jetzt ein Riesenstar ist.
Warte mal, was ist Beetlejuice?
Oh, eine weitere Lücke, die wir füllen müssen. Ein unglaublich großartiger Sach. Hab mich bescheuert. Jetzt habe ich Tim Burton-Film mit Michael Keaton, einer seiner frühen Rollen. Komplett durchgeknallt, unglaublich kreativ, mit geilen Monstern, ganz viel
aber
nicht gut gealteten Stop-Motion und.
Also, ich hoffe, da ist dann jetzt mal ein ganz, ganz gutes Stück mehr Tim Burton drin als in Wednesday. Denn Wednesday, ich weiß nicht, wo Tim Burton da drin sein soll, bis auf ein Bild, wo das Monster sich die Augen, also wo man die Augen vom Monster gesehen hat. Das hatte Tim Burton Vibes, ansonsten nichts.
Ja, das war komisch, ne? Das war so clean und hätte jeder drehen können, so ne, vom Stil. Ja, aber das hoffe ich hier auch und ich finde es eigentlich cool, also auch gerade mit Jenna Ortega finde ich das super und ja, Michael Keaton ist jetzt alt, der hat den titelgebenden Beetlejuice gespielt, den, wie hat er sich nochmal genannt? Exorzist, Exterminator, also er hat einen ganz lustigen Berufstitel gehabt in dem Film. Lohnt sich, ist ganz wild. Dann kommt weiterer Blast from the Past.
Boah, was? Diese Phrasen her. Hast du das alles aufgeschrieben, oder?
Nein, das kam.
Er sprudelt gerade, er ist on fire.
Beverly Hills Cop 4.
Ach komm.
Ich glaube, eine Netflix-Produktion mit natürlich Eddie Murphy und allen Schauspielern von damals, die es auch irgendwie herkriegen konnten.
Alter, blöde Frage. Sind wir jetzt schon irgendwie angekommen, dass das alles hier AI-generated ist, was hier gerade passiert? Denn
bisher noch nicht, aber es fühlt sich schon fast so an, ne?
Denn das alles, was du gerade so sagst, das ist ja quasi prädestiniert dafür, dass wir Sora und alles, was da so existiert, hey, guck dir mal alle Beverly Hills Cops an, guck dir alles an, was in den 80ern geht. So, und jetzt mach einfach mal 4.
Ja, ja, ja.
Denn du, es sprießt ja nur Content.
Und Hauptsache irgendwie hat man eine Assoziation dazu und weiß dann, ah ja, oh ja, schön, in meiner Kindheit, Beverly Hills Cop kommt wieder. Aber es geht weiter mit Bad Boys 4.
Oh, es gab Bad Boys 3.
Ja, es gab Bad Boys 3, habe ich auch nicht gesehen. Dann kommt Alien Romulus. Dieser zweite Titel, der gibt mir schon wieder Bauchschmerzen.
Warte, wir reden hier schon wirklich von Alien,
ja.
dem Alien.
Alien, ja? Ridley Scott, James Cameron und Co. Es macht der Regisseur Fede Alvarez, der mit dem Evil Dead Remake und Don't Breathe zwei sehr gut inszenierte Horrorfilme gemacht hat, bei denen ich aber in beiden Fällen inhaltlich einige Knackpunkte hatte, oder Kritikpunkte. Aber inszenieren kann er.
Mhm.
Der Beiname Romulus, ja. Ist das ein Name für eine Kolonie? Ist das ein Name für ein Raumschiff? Was hat das mit den Römern zu tun? Was bei Fede Alvarez auffällig war, fand ich, dass er immer sehr, nicht überdeutlich, aber immer wieder mal so kleine Hints reingemacht hat von seinem christlichen Glauben. Und leider ist durch Prometheus das ganze Alien-Universum auch in so ein komisches christliches Bild gerückt worden. Damals Damon Lindelof, dem Autoren von Prometheus. Und dadurch ist ja irgendwie ganz Merkwürdiges passiert aus dieser Alien-Franchise, wo auch mit Alien Covenant, der Bund mit Gott, auch eine furchtbare weitere nach Prometheus Verfilmung von Ridley Scott kam, von Alien, wo dann auch so eine ganze Römerkultur plötzlich diese Erschafferwesen waren, was von vorne bis hinten keinen Sinn gemacht hat für mich. Wer weiß, Romulus, Römer, irgendwas, ich habe schon Angst, denn ich weiß noch, in einem Interview wurde irgendwie auch gesagt, dass in Prometheus, wo dann ja diese Engineer-Kultur finden auf diesem Planeten, die anscheinend die Aliens geschaffen haben, die seit 2000 Jahren alle tot sind, und das hängt tatsächlich mit Jesus zusammen.
Was haben wir denn noch auf der Liste da?
Ja, also, ich hoffe, das wird nicht so ein großes Thema. Aber ja, ein neuer Alien-Film kommt. Dann kommt ein neuer Twister raus. Twister war ein Film in den 90ern, wo es um einen Tornado ging. Das war also in den 90ern, wo ja die ersten CGI-Effekte so immer besser wurden. Ne? In derselben Ära von Jurassic Park und Co., wo dann plötzlich, oh, man kann jetzt mit digitalen Effekten so einen Tornado erzeugen. Und dann gab es einen Film dazu. Und den habe ich als Kind gesehen. Und
genau, das war als Kind. Auf jeden Fall so Freitagabend oder so, RTL habe ich gehört.
Ja, es war so ein Film, der auch so ein bisschen Hype hatte. Damals gab es ja auch viel weniger Filme im Kino jedes Jahr. Und jeder Film hatte dann deutlich mehr Hype. Vor allem, wenn das so High-Budget-Sachen waren und mit coolen Schauspielern dann auch.
Also es ist wirklich ein Remake von...
Nee, es ist eine Fortsetzung. Der heißt jetzt nicht mehr Twister, sondern Twisters. Es gibt mehrere Tornados. Aber der Trailer hat mir erstaunlich Spaß gemacht. Also ich muss echt sagen, das war pures 90er-Feeling, aber in gut, nicht in oberflächlich. Und irgendwie hatte ich gedacht, ey, das macht Spaß. Vielleicht die Leute jagen Tornados und irgendwie habe ich Spaß dabei beim Trailer.
Schwierig. Also vielleicht sind wir jetzt ein bisschen zu tief im Podcast drin, um irgendwie noch dieser Frage auf den Grund zu gehen. Ja. Aber mir ist gerade generell aufgefallen, wo du das gesagt hast, ach, verrückt, wie lange wir schon nicht mehr so einen Katastrophenfilm hatten. Ich glaube, 2012 oder so erinnere ich mich an irgendwas, wo... Wer war denn das?
2012 von Roland Emmerich vielleicht.
Ja, vielleicht ist sogar genau der.
Und diese ganzen Plattenverschiebungen sich da über diese ganzen Landmassen zerstört. Ich weiß es gar
nicht
mehr.
Auf jeden Fall war das ja mal wirklich so in den, weiß ich nicht, 2000ern oder sogar 90ern so richtige Thing, ne? Dass andauernd irgendwas, so Katastrophenfilme waren. Naja, in der Welt ist einiges los, so, ne? Also ist das jetzt gerade cool?
Also der Trailer ist...
Naturkatastrophen größer werden, jetzt...
Stimmt, gut.
Katastrophenfilme zu machen?
Ja, es ist aber weniger ein Katastrophenfilm wie jetzt klassische Katastrophenfilme. Es ist eher, Tornados gab es schon immer und die zerstören jetzt nicht die ganze Welt. Und es geht um diese Verrückten, die denen hinterherjagen, warum auch immer.
Ja, okay, good point.
Und das ist irgendwie so, das war wirklich, der Trailer hat richtig einfach nur Spaß gemacht und war wild und Charaktere sahen alles sexy aus und hatten gute Sprüche, also.
Okay.
Also von daher, ich würde noch einen in die Runde werfen. Der ist ganz schön zum Abschluss.
Du, ich will die ganze Zeit deine. Du guckst dich dann immer so an. Ich will das deuten, was jetzt da kommt. Ist das wirklich ein geiler Abschluss? Ist das jetzt wieder so ein Trollabschluss? Was kommt jetzt?
Ja, das will ich an deinen Augen sehen, an deiner Mimik.
Ja, aber ich will.
Das ist wieder was, wo man denkt, warum kommt das jetzt nach 100 Millionen Jahren? Gladiator 2.
Och, come on. Ich habe doch vor ein paar Wochen mit dir erst zum ersten Mal Gladiator richtig geguckt.
Genau. Gladiator 2. Er wurde seit dem auch Film damals... nee, der ist ja gestorben.
Ja, was weiß ich, wie die das da... Also
ich habe auch keine Ahnung, worum es geht. Man hat damals immer wirklich... Das war seit dem ersten Teil ein anhaltendes Gerücht und Spekulation, dass der Film auch gedreht wird. Und es wird immer darüber gesprochen, auch von Scott selbst. Und es wurde lange Zeit damals, hieß es, dass es um das Kind, den Sohn von der Schwester von Joaquin Phoenix geht, dass der dann halt irgendwann ein neuer Imperator ist und seine Geschichte halt. Ob das noch das Thema ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt er, und was ich so gelesen habe, ist, der Regisseur hat den irgendwie parallel zu Napoleon gedreht. Der Typ ist wahnsinnig, gut und wahnsinnig. Also wahnsinnig gut in Effizienz. Die meisten Filme von Scott waren jetzt auch nicht mehr gut. Die waren halt einfach nur irgendwie da und sahen gut aus. Aber ich habe auch gelesen, dass das Budget maßlos überzogen hat. Und was er eigentlich nie macht, weil er so effizient ist. Ja, mal sehen. Der kommt halt auch noch.
Okay, jetzt würde ich mich eigentlich gerne, ich würde jetzt gerne wissen, welcher Film deine Beschreibung hat. Ich wusste nicht, was Film mit mir machen kann, denn nichts von dem, was du jetzt gerade alles aufgezählt hast am Ende, wirkt wie, es könnte so ein Statement dabei rumkommen.
Richtig, richtig. Ja, und das ist alles irgendwie, ich meine, vieles davon habe ich als Kind super gern geguckt. Also jetzt unabhängig davon, ob es eine Fortsetzung war oder die Franchise, die ich mochte, sondern diese Art von Film, die jetzt hier gerade irgendwie auch massiv ein Revival feiert irgendwie. Ja, aber ich glaube kaum, dass da großartige Überraschungen drin sind in diesen Filmen, die irgendwie jetzt einen nochmal umhauen. Mhm. Also ich habe vielleicht könnte es in Furiosa doch nochmal in andere Richtungen gehen. Vielleicht Planet der Affen, weil die drei davor, die waren alle in ihrer Weise überraschend, fand ich. Beetlejuice bin ich einfach gespannt, weil das war damals so ein unglaublich virtuoser, kreativer Film, der wirklich so, es gab, glaube ich, noch nie einen Film, der mehr Tim Burton war als Beetlejuice. Okay. Deswegen ist er wirklich auch lohnenswert. Macht auch sehr viel Spaß und ist crazy. Und deswegen in dieser jetzigen Zeit mit diesem ganzen teilweise auch so schlechten CGI-Filmen, wo Tim Burton selber ja schuldig dran ist, auch einige Filme gemacht zu haben mit zu viel schlechtem CGI, bin ich halt, könnte es halt furchtbar sein oder es könnte irgendwie vielleicht doch mal die Chance sein, wieder zu überraschen, positiv. Aber sowas wie Beverly Hills Cop 4, Bad Boys 4 und sowas, das ist wirklich, also die werde ich nicht mal sehen.
Okay, wir leiten jetzt hinüber zu von verrückten Sachen, die die Welt vielleicht nicht braucht, zu einer Perle.
Oh wei.
Ja, wir haben lange keine mehr gemacht, aber wir hatten vor weiß ich nicht wie vielen Episoden ein Format angefangen, dass wir am Ende einer Folge, auch wenn wir jetzt sehr viel über spezifische Filme gesprochen haben, noch eine Perle mit auf den Weg geben wollen, die man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen darf. Das Ziel ist dabei eigentlich jetzt nicht zu sagen Empire Strikes Back, sondern Sachen, die einem auch schnell mal entgehen können. So, und da hat Sean heute was mitgebracht. Ich wollte eigentlich gerade eben Witz machen und sagen Super Mario, aber
Mario Brothers, der alte?
Nein. Der könnte vielleicht sogar wieder eine sein.
Der macht Spaß, ja. Aus Trash-Sicht.
Nein, ich wollte den 23er Mario.
Ach so.
Aber nein. Ach,
der kam auch.
Hau dein
raus. Ja, eine Perle noch. Ich hatte eben das Gefühl, dass diese drei Indie-Filme vorgestellt hat, die sind ja auch gefühlt irgendwie Perlen, die man auch vielleicht leicht übersieht. Aber ich hatte mir auf jeden Fall eine, als wir angefangen haben, hatte ich einen vor Augen eine Perle und das ist The Holdovers. Holdovers. Die Holdovers. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Auch vom letzten Jahr.
Ach krass, eine Perle, die aktuell ist.
Also ja, klar. Genau. Und ein Film, den ich selber fast verpasst hatte. Lisanne hat mich dann damit rein, die wollte ihn unbedingt gucken. Und dann waren wir drin und dann war ich auch unglaublich geflasht, weil ich den Trailer tatsächlich unglaublich uninteressant fand.
Ist das der Film, der das Statement bekommen hat? Ich wusste nicht, was Filme machen können.
Ja, ich glaube, das war er.
So schließt sich der Kreis. Wenn du jetzt nicht fakest, dann schließt sich gerade der Kreis.
Es kann nur dieser Film sein, denn er hat mich wirklich auf vielen Ebenen überrascht und begeistert. Also, der Film spielt in den 70ern in einem Internat, einem Jungsinternat. Und der Film ist aber auch so gedreht wie in den 70ern. Das macht der Trailer sehr präsent und war das Einzige, was beim Trailer so ein bisschen hängen geblieben ist. Inhaltlich dachte ich so, ja, okay. Aber es ist wirklich ein Feel-Good-Movie. Und es geht um Weihnachtsferien in diesem Internat. Und das Ding ist, dass halt ein paar Schüler mal das Pech haben, über diese zwei Weihnachtswochen in der Schule bleiben zu müssen, weil vielleicht wohnen sie zu weit weg von der Heimat, vielleicht gibt es zu Hause Trouble, vielleicht aus welchen Gründen auch immer können sie nicht nach Hause. Und da sind 5 Schüler, die müssen bleiben. die natürlich auch einige Konflikte untereinander haben, wie wir am Anfang kennenlernen. Und es gibt einen Aufseher. Es muss halt immer ein Lehrer dann in 2 Wochen Aufsicht haben darüber. Und es ist der meistgehassteste Lehrer der Schule. Und genial gespielt von Paul Giamatti.
Wer ist das?
Das ist, du kennst das Gesicht. Das ist so ein etwas kleinerer, etwas rundlicher Typ. Der hat ein ganz ulkiges Gesicht. Bei Sideways hat er mitgespielt. Der hat immer wieder mal hier und da so Nebenrollen gehabt. Und
ich sehe ihn.
Ja, du siehst ihn, du erkennst ihn. Ich glaube, fast jeder, der Filme guckt, der hat ihn schon mal irgendwo gesehen. Und er spielt wirklich hervorragend. Und es geht einfach um diese Dynamik, Schüler und dieser Lehrer. Es gibt noch eine Köchin, die auch noch da ist. Und ein Hausmeister, der also am Rande so ein bisschen mal auftaucht. Und es ist einfach ein unglaublich, unglaublich lustiger und unglaublich schöner Film. Er wird oft verglichen mit Breakfast, eine Mischung aus Breakfast Club Club der Toten Dichter. Aber es ist im Vergleich zu Breakfast Club trotzdem noch einen Tacken mehr Drama und hat viel mehr Charaktertiefe und Charakterentwicklung. Okay. Obwohl Breakfast Club das ja auch sehr hart. Ne?
Also
aber der hat das noch mehr und der hat mich an manchen Stellen überrascht, weil er dann auch inhaltlich immer wieder in eine andere Richtung gegangen ist, als ich dachte, dass er, also gar nicht mit gerechnet habe. Und super rührend, super emotional. Ich habe so viel gefühlt bei diesem Film. So unglaublich viel gefühlt, durchgehend. Und sei es halt auch einfach nur das Lachen oder das Kopfschütteln oder weil manche Leute einfach so auch so Arschloch gegenüber einander sind. Natürlich, ne? Es ist ein Wohlfühlfilm. Natürlich ist das so, dass es eine aufeinander zu bewegen ist in der Geschichte. Von Leuten, die sich erst überhaupt nicht ausstehen können. Aber es ist einfach so gut erzählt, so gut gespielt, hat so viele coole Ideen im Skript, in der Umsetzung auch sowieso in diesem 70er-Jahres-Stil. Und der war einfach so, ich hatte am Ende das Gefühl, wow, das können Filme mit einem machen. Jetzt kommt es gerade so wieder. Verrückt. Ganz verrückt. Es ist nicht geplant oder so. Ich habe es wirklich bis gerade eben nicht mehr gewusst, welcher Film das sein könnte.
Geil.
Und ich habe auch einfach gedacht, nicht nur das, wow, das können Filme, sondern nein, das konnten Filme auch immer. Früher, als ich ein Kind war, ein Jugendlicher und mich so sehr verliebt habe in Filme und so viele Filme geguckt habe, das haben Filme mir gemacht, was dieser Film The Holdovers auch gerade mit mir gemacht hat. Und dann habe ich auch gedacht, ja, aber es gab auch dieses, ja, so andere Filme, sei es Godzilla und die anderen Filme oder auch hier Poor Things oder Oppenheimer und Barbie und die sind dann irgendwie geil, weil die haben diese krasse Sache oder diese extreme Sache oder diese Besonderheit und natürlich auch mal tolles Acting und sowas und coole Ideen. Oder Everything Everywhere, ich will ihn gar nichts absprechen, aber auch weil er so diese kreative Power einfach hat, ist er so besonders. Aber einfach ein guter Film zu sein, der emotional auf allen Ebenen abholt und so gut ist dabei wie Holdovers, da habe ich gedacht, das hatte ich irgendwie seit den 90ern nicht mehr, den Anfang 2000er nicht mehr, so wie ich früher Filme wahrgenommen habe. Und das fand ich so krass, so beeindruckend.
Ist halt jetzt die Frage, ne? Ob das eine Sache von, du hast dich so sehr weiterentwickelt und deswegen ist deine Wahrnehmung von Filmen oder deine Messlatte ist irgendwie höher gekommen. Oder ist wirklich das Level der Filme, die du sonst so schaust, einfach nicht mehr auf dem, was, weiß ich nicht, jetzt wo du das erzählt hast, bei mir wäre das zum Beispiel Stand By Me. Der hat was ausgelöst in mir. Ich habe so eine ganz klare Erinnerung, ein Gefühl an diesen Film.
Ja.
Und da weiß ich auch nicht, wie viel ich. Also, Into the Spider-Verse zum Beispiel, würde ich sagen, ist einer von denen.
Ja.
Die was so mit mir gemacht haben. Und
genau, das ist ein interessanter Vergleich, weil den sehe ich gleichzeitig aber auch als, ja, der ist aber auch deswegen so krass, weil er so einen krassen Style hat und einfach so gut geschrieben ist. Also im Sinne von Spidey smart, jetzt. Genau.
Ja.
Und ich denke mir aber eher, ich hatte also diese Assoziation wie damals Spielberg-Filme oder dem einen oder anderen Bill Murray-Film, wo man einfach so viel gefühlt hat, aber auch gelacht hat, aber so viel gemacht. Und ich meine gar nicht unbedingt Ghostbusters damit. Aber diese Hollywood-Filme, ich weiß nicht, ich glaube, früher waren die noch viel mehr auf Gefühl als auf
Effekt. Also würdest du jetzt dich dem, auf die Aussage, würdest du jetzt wirklich unterschreiben, dass sich an den Filmen was geändert hat oder an dir was geändert hat?
Beides, genau. Als du es gerade aufgezählt hast, würde ich sagen beides. Und ich glaube auch, dass das auch gar nicht schlimm ist, dass sich was geändert hat, weil ich glaube auch, es gibt auch jetzt so viele gute Filme, wo man sagt, boah, das ist so ein unglaublich geniales Drama und die Christian Bale und Co. spielen so hammergut und Hammer und das ist aber auch so intens und auch so dramatisch und heftig. Mega Film, bester Film des Jahres oder sonst was. Und das stimmt auch. Aber ich glaube, vielleicht ist es einfach so, dass es, dass dieser Film The Holdovers einfach auch so positiv auch war. Einfach so schön. Wie viele Filme sind einfach nur schön? Und dabei halt nicht einfach nur simpel, klischee-schön, ne? Wie gibt's auch natürlich ganz viel. Und es gab auch viele gute Pixar-Filme, die super rührend waren und sowas. Wobei die zähle ich schon fast zur Vergangenheit. Mhm. Aber ja, irgendwie Holdovers hat irgendwas gemacht, wo ich dachte, wie gesagt, wow, das können Filme und wow, das waren doch Filme auch früher. Und ohne jetzt so früher war alles besser zu sagen, ne? Gar nicht, aber es ist eine Art von Film irgendwie. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, was sie bewusst gesagt haben, hey, der spielt in den 70ern, der soll auch so sein wie früher. Aber dann kommt dazu, dass er so gut gespielt ist. Also wirklich, ich glaube auch, dass sie dir sehr gut gefallen wird, weil die Figuren, die haben so viel Tiefe. Und wie das aber auch rauskommt, ist so geil. Manchmal nur mit Humor und manchmal aber auch dramatisch, aber dann aber nicht so, es ist schwer zu sagen. Also es ist halt irgendwie, der trifft irgendwie jeden Ton, so.
Hast du ihn schon hier?
Nee, der ist ja noch ganz frisch. Der läuft auch noch im Kino. Der ist trotzdem vom letzten Jahr offiziell.
Ist noch im Kino.
Also zumindest im Januar lief der im Kino. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Jetzt ist Ende Februar. Ich habe ihn im Januar gesehen. Aber den habe ich dir, glaube ich, gesagt, dann lass da mal reingehen, ne? Meine ich, das gesagt, so, und ja, das wollte ich sagen. Aber ja, da. Also an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, The Holdovers ist echt einfach ein wunderschöner Film. Und ich habe direkt gedacht, das wird ein Film, den ich jedes Jahr an Weihnachten mit der Family gucke. Ach, und es geht nicht mal um Weihnachten, auch wenn es Weihnachtsferien sind. Es ist kein Weihnachtsfilm vom Thema her.
Ja, toll. Jetzt hast du leider einen zu guten Job gemacht. Jetzt will ich halt Holdovers gucken.
Ja, sehr gut.
Okay. 2:15. Komm, ist uns gegönnt, oder? Nach der langen Pause.
Wir mussten was aufholen.
Okay, aber nächstes Mal schaffen wir eine Stunde.
Ja, bestimmt. Auf jeden Fall.
In diesem Sinne, bis Seans Fernseher das nächste Mal weg ist.
Ich hoffe nicht. Bis dann, bis bald.
Tschüss. Ciao. Wartest du darauf, dass ich sage, ich habe
aufgelegt?
Ich habe aufgelegt.